Yo, 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 liebe HörerInnen da draußen. Freut uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und down seid mit uns und einer neuen Folge Walls Don't Lie, Staffel 3. Und ich bin mir sicher, ihr kennt das Sprichwort da draußen. Ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss.
Oh Gott.
Und das heißt im heutigen Fall richtig dope Characters upstylen, egal ob mit Dose oder Airbrush-Pistole oder Tattoo-Nadel oder keine Ahnung was. Denn wir haben den Berliner Charaktermaler Gino Fuchs zu Gast. Du hast dich mit ihm darüber unterhalten in Berlin?
Ja.
Denn ihr habt es euch natürlich schon gedacht, ich sitze hier nicht alleine, liebe Freunde, sondern bin nach wie vor am Start mit Mr. C. Totoro Crow.
Muy buenas tardes. Hier bin ich. Ich bin immer noch da.
Sehr schön.
Ja, und ich war schon wieder in Berlin.
Mhm. Ja.
Das ist ja ziemlich viel.
Was los?
Berlin-Staffel.
Wir müssen da jetzt, glaube ich, ein bisschen was machen, so, ne? Um ein bisschen mehr Diversität einzustreuen. Nee, ich war bei Gino und ich meine damit literally bei Gino. Er hat mich zu Hause eingeladen, war sehr, sehr angenehm. Mhm. Schöner Grillabend. Wir waren noch nicht alleine. Ich hatte noch einen Kollegen dabei. Ja, den lieben Stereo Heat noch mit dabei.
Das ist sehr gut, dass du sagst, denn natürlich habe ich das Interview schon mal gehört. Ich musste ja auch schneiden. Und der gute Gino spricht da ein, zweimal von Markus, seinem Graffiti-Kollegen. Und falls ihr euch beim Hören fragt, hä, wer ist Markus, von dem redet ihr da? Das ist der gute Stereo Heat, der da mit im Zimmer sitzt und ein bisschen Mäuschen spielt. Wenn ihr nicht wisst, wer Stereo Heat ist, empfehle ich euch auf jeden Fall mal Folge 3 aus Staffel 1. Da ist, glaube ich, alles drin, was ihr über den guten Mann wissen müsst. Liebe Grüße an der Stelle. Aber bevor wir uns jetzt hier in großen Gequatsche verrennen, würde ich sagen, auch hier hören wir direkt mal, was ihr so nach dem Grillen alles aus Gino rauskitzeln konntet, beziehungsweise du.
Press play. Ja, lieber Gino.
Hallo.
Erstmal vielen Dank für die Einladung.
So ein bisschen was von Speed-Dating gerade.
Ja. So, ja. Ich war da noch nie. Hat man da auch ein Mikrofon?
Ich weiß nicht. Wir müssen dann auf jeden Fall so die Stühle wechseln.
Die Stühle und wechseln.
Mäxchen.
Ja. Okay, ja, erstmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst für unseren Podcast. Hattest du die Gelegenheit, schon mal reinzuhören?
Ja, ich habe mal mir den Podcast von Stereo Heat angehört.
Ja, okay. War eine gute Folge?
Es war schockverliebt.
Schockverliebt?
Ja. Okay. Hätte ich nicht vorher schon gesehen, ich hätte mich als Grubi gemeldet.
Ja. Ja, an der Stelle schöne Grüße an Max.
Das Maxchen.
Maxchen? Yo,
Liebe dich.
Love you. Sehr gut. Du weißt ja, bei unserem Podcast geht es im Prinzip darum, dass wir versuchen, so ein bisschen die Lebensgeschichte nachzuzeichnen von Künstlern, Künstlerinnen aus dem Bereich Graffiti und Street Art. Jetzt bist du jemand, der, ich würde sagen, doch sehr, sehr vielseitig ist. Würdest du dich eigentlich als Graffiti-Artist bezeichnen?
Ja, ich glaube, dadurch, dass ich ja nicht wirklich so diese klassische Graffiti-Laufbahn genommen habe, hier so mit großartig illegal malen. Also ich habe auch illegal gemalt, so nicht viel. Ich glaube, mir ging es halt generell einfach bloß immer mit Kumpels irgendwie an der Wand stehen, das, was ich auf Papier gemalt habe, auch an die Wand zu bringen und also weniger heimlich statt mehr mit Grill und entspannt, so. Mhm. Ich glaube, deswegen weiß ich nicht, ob das so als Graffiti-Art. Ich nehme halt Graffiti, um meine Kunst irgendwie auf die Wand zu bringen, aber ob das jetzt Graffiti-Art ist.
Ist generell sowieso ziemlich schwierig, diesen Begriff überhaupt zu fassen. Ich meine, das hatten wir in vielen, vielen anderen Episoden schon versucht, mal durchzukauen. Was ist eigentlich Graffiti und so? Und von dem her, vielleicht spulen wir ein bisschen zurück. Jetzt hast du in den 90ern angefangen, dich für dieses ganze Thema zu interessieren.
Ja.
Gab es da irgendwie einen Moment, wo du wusstest, okay, ich möchte das jetzt ausprobieren, ich möchte mit Sprühdosen malen? Was hat dazu geführt?
Ach, das ist also ganz anders. Also klar, ich habe halt auch diese Filme, Graffiti, Wildstyle und Beat Street und so eine Sachen gesehen, aber das war jetzt nicht so der Trigger, dass ich gesagt habe, boah, krass, ich muss das jetzt auch machen, gar nicht. Ich habe schon immer gezeichnet, so, das wurde auch von den Eltern noch nie irgendwie so unterbunden. Dann gab es so Zeichenzirkel, irgendwie so gemalt. Und mein bester Freund, den ich schon seit dem Kindergarten kenne, der hat dann irgendwann angefangen, über einen Kollegen aus der Schule dann irgendwie zu sprühen. Und mit, ja, Gino, hier, lass mal mitmachen, so.
Mhm.
Er sagt, naja, gut, okay, pff, ja, was macht man da? Dann sind wir halt mit Fahrrad zum Kaufhof gefahren, am Alex, haben uns Duplicolor gekauft, das war Hammerschlag Silber und Metallic Rot. sind wieder rausgekommen, haben so uns die Fahrräder geklaut so, und sind dann halt von da aus wieder zurückgelaufen und haben dann an dem Jugendclub bei uns an der Schule gemalt.
Ja.
Ich habe meinen ersten Style gemalt, sah richtig scheiße aus und hat danach gar keinen Bock mehr.
So, okay.
Wirklich gar nicht mehr. Ich gesagt, nee, nie wieder.
So. Lass uns mal ganz kurz auf der Zeitleiste. Wann war das?
93.
93.
Im Sommer 93, genau.
Mit dem Kumpel, Hammerschlag Silber.
Und Metallic Rot von
Dupin. Und Metallic Rot.
Mit Standard Cap.
Okay, kannst du dich noch an das Bild erinnern? Was war das dann? Hattest du da schon einen Tag, Namen irgendwie?
Ich hatte damals Said gemacht, S-A-I-D.
Okay.
Ich weiß gar nicht, warum. Ob das jetzt wegen Reizeit Fred war oder irgend so, keine Ahnung.
Klingt hart arabisch.
Ja, hatte ich auch. Aber das war irgendwie, habe ich gedacht, ach, das passt irgendwie. Und als ich es an der Wand gesehen habe, habe ich gesagt, sieht richtig scheiße aus. Okay. Habe ich gesagt, nie wieder. Das ist ein total beschissenes Hobby. So. Und dann hatte Alex dann halt irgendwie gesagt, ja komm, wir müssen noch mal. Da war irgendwie am Potsdamer Platz, wo nicht so, an so Abrisshäuser haben wir mal Scheibe gespielt da und dann war da noch mal irgendwie, das war mit Grün und Rot. Mhm. Und wenn da noch irgendwas hingemalt, das sah halt auch eher dürftig aus. Da habe ich gesagt, ach Mist, so, das ist einfach nicht meins. Hatte ich gar keinen Bock drauf. So. Alex ist halt weiter dabei geblieben und meinte dann irgendwann, naja, du Gino, pass auf, wenn du mit Buchstaben nicht, du malst aber Charakter. Mike die Style und du den Charakter und dann haben wir dann irgendwie damals, ich glaube, da haben wir dann bei Ben dann schon eingekauft, in Haselhorst irgendwie. Schöne Grüße an den Dicken. So, und da haben wir dann Sparwahl gekauft. Und dann habe ich dann mein erster Charakter gemalt. So klassisch schwarze Outlines, schwarze Fadings. Das war dann so ein komischer Geist mit einer roten Mütze und so ein bisschen Sternen da irgendwie. Aus heutiger Sicht sah es richtig Grütze aus, aber da habe ich gesagt, boah, voll geil. So, wenn wir gleich groß denken, können wir gleich ganze Fassaden machen. Weil irgendwie, ja, und dann hat es halt angefangen.
So. Okay, da hast du Blut geleckt.
Ja, genau. Und dann hat halt irgendwie so halt vorher mit Klapprädern irgendwie die Begasten durch die Gegend gefahren, so, als halt auch Spaß gehabt. Aber das war dann halt okay, irgendwie Dosen kaufen, lass malen gehen, irgendwie an der Schule. Bei uns war es halt auch irgendwie so vom Direktor auch so erlaubt. So, und da haben wir dann halt unsere ersten Produktionen dann so in Anführungsstrichen gemacht.
Okay, erstaunlich. Okay, Schule war dann quasi so ein Ort, wo ihr euch ausprobieren konntet. Genau. Ja. Okay. Was mich natürlich jetzt brennend interessieren würde, du hast jetzt 93 angefangen und ich könnte mir vorstellen, dass Berlin in den frühen 90er Jahren ein bisschen anderes Pflaster war für Graffiti, wie es heute ist.
Ja.
Gab es dann irgendeine Form Input für euch, wo ihr sagt, okay, das hat euch auch in irgendeiner Form inspiriert oder da habt ihr ein bisschen aufgeschaut, da habt ihr euch so ein bisschen Referenz ziehen können?
Die Referenzen, also für mich war, also ich meine, Graffiti in Berlin waren halt irgendwie im Endeffekt Styles an der Line und allem drum und dran, aber da ich das mich Buchstaben nie so großartig interessiert haben, war das für mich nicht so der Trigger. So, dann waren halt, glaube zwischen Friedrichstraße und Hauptbahnhof. Ich glaube, da war mal so ein Ding von Scheck. Der hat ja dann diese, so ein paar Charakter immer. War ganz geil. War auch so mit so explodierenden Buchstaben und so ein Zeug. Das war ganz cool. Aber so, ich glaube, so die großen Inspirationen, das fängt halt bei mir dann halt auch irgendwie viel früher an. So Comics, Walt Disney, Looney Tunes und so ein Zeug. So, das war für mich dann immer eher so, oh, geil, Charakter malen, so. Also so diese Graffiti-Input. So, das kam dann halt erst später, wenn man sich halt damit irgendwie befasst hat. Und dann waren ja so Leute wie Motu waren ja schon unerreicht von den Charakteren. Mhm. So, du denkst, boah, krass.
Da gab es ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, gab es schon auch ein paar Produktionen in Berlin zu sehen, ne?
Ja, Motu. Ja. Also, ja. Das waren voll geil. Und dann irgendwann, ich weiß ja nicht, war ich irgendwo mal bei irgendeiner Jam noch so als kleiner, also Jam, sagt man heute, das war halt einfach bloß irgendeine Veranstaltung. Und da saß irgendjemand rum, den kannte ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob der jemals irgendwas mit Graffiti zu tun hat. Und der hat halt einfach bloß so rough gesketcht, irgendwie so ein paar Schatten einfach so zack reingesketcht. Und dann habe ich gedacht, das ist Arschloch. Alter, wie geil sieht das eigentlich aus und wie schnell. Du krepelst halt immer so rum. Und das war halt dann immer so dieses, ja geil, und du musst halt nochmal irgendwie mehr zeichnen, mehr zeichnen, mehr zeichnen. Und dann so war das.
Okay, das heißt, die Vorgeschichte bei dir fängt ja viel, viel früher an, deiner Passion für Comics.
Ja.
Hast du ja gerade schon erklärt.
Also ich habe aber noch nie also so wirklich so Comics als solches irgendwie gelesen oder gesammelt oder so. Für mich war halt immer so, also wahrscheinlich Lesen ist mir nie angetragen worden so. Ich habe dann immer so die Trickfilme geguckt. War also so die alten Walt Disney-Sachen, wo du halt noch so diese Bewegungen, so diese rough gesketchte so Aristocats und so ein Zeugs. Mega geile Dinger.
Okay.
Und da war dann halt wahrscheinlich eher so dieser Trigger, so boah.
Jetzt, ich meine, wir haben jetzt leider, also was heißt leider, der Podcast ist ja kein visuelles Medium, das heißt, man kann jetzt schlecht Bilder von dir einblenden, aber für alle da draußen, die jetzt deine Bilder nicht kennen oder deine Characters nicht kennen, also aktuell sind die ja schon sehr, sag ich mal, rough im Sinne von die Inhalte sehr überzeichnet, teilweise sehr erotische Bilder und so. Also ich kriege jetzt quasi den Zusammenhang mit Disney noch nicht. Also gab es dann irgendwie einen Zwischenschritt, dass du halt irgendwie auch so Blut geleckt hast hinsichtlich von der doch ein bisschen kaputten Characters?
Also für mich, also so schön malen hat mich noch nie interessiert. Mhm. Also auch so diese fotorealistische Malen. Auch damals in Schule hier Porträtzeichnen hat mich immer total abgefuckt. So. Mhm. Und halt einfach stumpf abmalen war, das war halt irgendwie, hat mir so ein bisschen so der Style gefehlt. Und ich finde halt so bei schönen Charaktern oder schön dargestellten Frauen zum Beispiel so, muss halt alles glatt sein. Das muss halt irgendwie, du machst so einen Strich zu viel, sieht die Alte gleich irgendwie 10 Jahre älter aus, denkst du, boah, wieder ausbessern. Mhm. Deswegen halt so, je stranger der Charakter ist, umso mehr Spaß kannst du an diesem Zeichnen irgendwie haben. Dann machst du da noch eine Falte drin, kannst viel mehr Ausdruck irgendwie reinbringen. Und ich glaube, diese Erotikgeschichte, das ist dann, glaube ich, eher, ich habe für eine Partyveranstaltung, Kintango hieß sie damals, im Geburtstagsclub, war ein Kumpel von mir, der hat gesagt, hier, du, pass auf, hier, kannst mal Flyer malen. Und da hat er dann erst angefangen. So irgendwie eine erotische Frau, irgendwie so mit irgendeiner
okay,
Frau. Irgendwie
okay.
So. Und da war dann halt so dieser Kicker. Und dann irgendwann hieß es dann halt, ja, kannst du mal eine Frau malen, mal eine Frau. Aber so das Graffiti-Ding, eine Frau malen, hat mich nie so richtig angezeckt. So.
Okay.
Also dann irgendwann später ja. Aber so, mir ging es halt immer so irgendwie so schräge Fressen irgendwie so. Irgendwie da noch eine Falte, da noch eine Narbe oder irgendwie so etwas. Also wir haben zum Beispiel die Charakter von Walt Disney, zum Beispiel von König der Löwen. Alles, was lieb war, hat mich nie interessiert. Da war dann irgendwie, wie ist der K, glaube ich, der Böse. Mhm. Ja. Also das ganze Charakterspiel so. Und das war irgendwie so eher so meins.
Ja, ich meine, das kann man auf deinem Instagram-Account ja zum Beispiel auch nachvollziehen. Du hast da, ich glaube, es ist ein iPad-Video oder sowas, wo du so ein bisschen zeigst, wie du auf einer Referenz arbeitest. Du hast dann irgend so ein Disney-Häschen genommen.
Ach so, ja.
Und dann ein Bondage-Häschen draus gemacht. Ja, und das fand ich total faszinierend, das zu sehen. Also dann, dass du ja schon als Grundlage eben klassische Comics nimmst, aber die dann halt wirklich zu Karikaturen machst halt und auch völlig also überspitzt.
Speziell bei dem Ding war es halt wirklich der Kundenwunsch, dass er halt den Klopfer irgendwie haben wollte. So. Mhm. Deswegen habe ich den halt auch als Referenz genommen. So. Aber ja, der ist halt dann so ein bisschen aus. Ich musste den dann leider beim Tätowieren selber etwas entschärfen. So. Mhm. Also ich glaube, die ursprüngliche Version, die war noch härter als das, was dann umgesetzt wurde. So.
Okay, geil.
War lustig.
Ja, dazu kommen wir auf jeden Fall später natürlich auch noch. Jetzt würde ich beim Thema Graffiti noch ein bisschen bleiben wollen. Ja. Wir waren jetzt in den 90er Jahren noch. Berlin, Graffiti, ihr habt eure ersten Schritte gemacht mit deinem Kumpel Alex zusammen.
Mhm, genau.
Und ja, wie ging es dann weiter? Also ich meine, ihr habt ja dann wahrscheinlich gemeinsam so als Tag-Team euch irgendwie ja, in der Stadt halt irgendwie wahrscheinlich Flächen gesucht und versucht halt immer mehr zu machen, vielleicht auch Aufträge zu machen. Also wie muss man sich das vorstellen? Wie habt ihr die nächsten Schritte gemacht?
Also wir waren dann irgendwie in der Schule, klar, haben wir da gemalt. Dann sind wir, glaube ich, unser erster Ausflug mal an so eine offizielle Wand nach Hallisches Tor. Gab es noch irgendwie, das war die Box.
Okay.
Hallisches Tor war halt irgendwie Hall of Fame, so da aufgetreten, boah, geil, Graffiti, so 10 Minuten dran gestanden, abgezogen worden, so, da hat sich das Thema Hall of Fame schon erledigt gehabt, so, und ja, dann irgendwann war halt Mauerpark, konntest ja malen, dann waren wir bei Ben viel malen, eigentlich so, da hat sich das dann irgendwie so ergeben und ich glaube, die Auftragsgeschichte kam dann damals irgendwie über die, für mich persönlich, die wirklich wahre Graffiti-Oma, das ist Gisela Wentrock von der Bö 9 damals gewesen, so. Die hat sich immer extrem irgendwie für Graffiti eingesetzt, auch so, die hat so Suchtprävention gemacht, auch so mit Arbeitsstunden und allem drum und dran. Und die hat dann halt irgendwie so die ersten Aufträge dann irgendwie so rangezogen. Dann gab es halt bloß ein paar Dosen, aber für uns war das natürlich cool, dass du halt irgendwie große Wand gehabt, kriegst Dosen dafür, kannst teilweise malen, was du irgendwie wolltest, so, das war schon okay.
Ganz kurz, die Graffiti-Oma für alle, die es nicht kennen, also ja. Was hat es mit der Graffiti-Oma auf sich?
Na, die war schon immer, also ich glaube, sie, also ich habe jetzt immer noch Kontakt zu ihr. Sie ist, glaube ich, schon über 80. So, das Graffiti-Herz schlägt immer noch in ihr so und verfolgt halt immer noch über, jetzt mittlerweile auch über Social Media irgendwie so ein bisschen so die ganzen Werdegang. Mhm. Und die ist wirklich großartig, weil die halt wirklich ja nicht diese Fotos gesammelt hat, wie andere so, sondern die war halt einfach schon immer dabei und hatte halt immer die Faust hoch für Graffiti gehalten. So. Und das war halt irgendwie so, hat irgendwie Spaß gemacht mit ihr. So, die hat dann irgendwann aufgehört, cool. War ehrenamtlich so, aber der Kontakt ist halt immer noch da, zwar ein bisschen spärlicher jetzt, aber ich glaube, die ist jetzt 83 oder so. Mhm. Also ganz großartige Frau. So, halt immer noch.
Und die hat quasi so ein bisschen Management gemacht für euch?
Nee, ach, na, die ist dann halt irgendwie über den Jugendclub, hat die halt dann irgendwelche, ich weiß nicht, bei der, damals war halt BSR noch, Janowitzbrücke, so ein kleiner Hof, so, ob wir da malen können. Also die hat das so ein bisschen organisiert. Ja, und daraus ist dann halt irgendwie da mal, also dann hat sich das, war das so ein Selbstläufer, dann hast du da mal gefragt und dann war dann auch unabhängig von ihr so. Das ist halt auch viel nur für die Dosen gemalt damals.
Mhm. So, halt, ja, ja, klar, Standard, ja.
Und war jetzt okay. Vielleicht gesundheitlich nicht ganz so okay, aber also ich kann mich noch an ein Ding erinnern, da gab es, das war so ein konisch geschnittener Raum, da war hinten ein Fenster, was man anklappen konnte und das war auch nur so breit und wir haben da zu zweit drinnen gestanden, damals noch mit Samtlila von Welten, irgendwie ohne Maske, das Ding komplett mit Fettcap zu lackiert. Und mein Vater kam dann drin, um uns abzuholen. Er sagt, Alter, seid ihr bekloppt? So, haben wir, glaube ich, einen Tag später immer noch lila Popel gehabt irgendwie. Und, also da war wirklich.
Einmal schön imprägnieren von innen.
Ja, genau. Ja. Also ich glaube, wenn es jetzt irgendwie um Gesundheitsschädigung geht, also Jungs, tragt immer eine Maske. Und Mädels, Entschuldigung. Also
Safety first. Ja,
safety first.
Ja. Auf jeden. Ja, okay, krass. Du hast dann nach deiner ersten, ich erinnere mich jetzt gerne an deine Beschreibung, Hammerschlagsilber und Metallicrot, du hast danach nicht mehr Styles gemalt oder gab es dann doch noch
also ein paar? Also gab dann ab und zu mal, wo ich dann irgendwie,
Exkursion.
Wo dann irgendwie der eine oder andere meinte, ja, mal nochmal einen Style und das war dann halt immer relativ simple Styles, so. Aber das Metier war dann halt immer Character. So. Mhm. Vielleicht nebenbei mal irgendwie so ein kleiner Schriftzug, aber nie Hauptteil, so.
Okay, gab es dann neben Alex noch andere Mitstreiter, Mitstreiterinnen bei euch? Also hattet ihr auch eine Crew oder so? Gab es dann irgendwie eine kulturelle Anbindung?
Na, das hat sich dann irgendwie dann halt natürlich über die Schule so ergeben. So, dann gab es halt einen Zusammenschluss irgendwie über das Gymnasium mit einem anderen Gymnasium. Da kam halt auch noch irgendwie Bobby damals. Der war für mich so ein bisschen stylmäßig sehr, sehr cool, weil das irgendwie sehr krass runtergebrochen war. So irgendwie Ethan hat er gemacht. Dann viel mit den CBS-Leuten da irgendwie zu tun gehabt. Irgendwie Kumpel von mir, Kripo, der war auch in der Schule so. Geiler Typ. Mhm. Stranger-Typ für viele so, aber wirklich sehr cool. Dann habe ich über ihn noch Faro kennengelernt. So, auch ganz groß. Also die beiden sind wirklich echt super krasse Typen so. Auch mit geilen Kunstaktionen mittlerweile. Und dann kam noch dazu. Ja, dann hat man halt irgendwie, irgendwann hat man so mit dem gemalt und dem gemalt und dann war das halt dann, also so richtig Gruß. Ich glaube, wir waren damals TOL, The Outlaws. Mhm. So, aber ich nie großartig legal gemacht, aber so.
Habt ihr euch dann damals als Teil der Graffiti-Szene verstanden?
Ja. Ja. Also wir haben ja im Endeffekt haben wir wirklich viel gemalt so und viel gesketcht, haben das teilweise auch irgendwie bei Kumpels getroffen, ein bisschen gesketcht so. Aber das ist dann halt mit dem Alter immer mehr nach hinten gerückt irgendwie. Ein Kumpel von mir ist dann zur Polizei gegangen und haben die alle gesagt, und der wird uns alle verraten und der nicht sein Ding war. Dann haben die sich halt, dann war das aber so dämlich so, dass sie sich dann irgendwie nicht mehr Tag gesagt haben, obwohl sie 3 Wochen vorher noch zusammen gesketcht haben, also richtig Kindergarten so. Mhm. Also so, das.
Okay, jetzt, wie lange hat es dann noch gedauert, bis du dann sozusagen deinen Beruf daraus gemacht hast oder bis du, sag ich mal, dann im kommerziellen Bereich aktiv wurdest?
Oh, das ging eigentlich dann auch relativ schnell, das muss ich mal überlegen. Ich glaube, 98 habe ich Schule aufgehört und ich glaube, 96 habe ich schon bei der Graco angefangen damals. Mhm. So. Und ich habe vorher schon Aufträge gemalt und das war dann aber auch irgendwie mehr so ein Zufall, dass ich da reingerutscht bin, weil ich habe dann wiederum über einen weiteren Kumpel, der heute T-Shirt-Druckerei hat, der hat da selber T-Shirts gemacht, damals noch so ein bisschen punkig irgendwie. Mhm. Weiß nicht, in dieser Zeit, wo so Alzheimer-T-Shirts auch rauskamen, ein bisschen etwas sagt, irgendwie so verkiffte Motive so. Mhm. Und Marketingtechnisch ein bisschen falsch aufgezogen, wenn man erst die Motive druckt und dann halt um den Verkauf gekümmert, war halt ein bisschen doof so. Aber so, aber auf der Etage, Gunnar, ganz geiler Typ irgendwie von Olias Textildruck, so, der hatte halt dann irgendwie mal so, ja gut, Gino, machen wir noch ein Motiv und so.
Okay.
Und dann irgendwann auf diese Etage ist die Graco eingezogen. Die haben sich dann halt irgendwie die Etage da geteilt. Und der meinte, ja, geh doch mal dahin und so und suchen wir welche. Dann war ich dann da vorstellig, aber.
Kannst du mal ganz kurz erklären, was die Graco ist? Also ich weiß, was es ist.
Aber die Graco ist eine, die Graffiti-Connection hieß es damals irgendwie. Ist, glaube ich, aus diesem SWAT-Team so ein bisschen entstanden damals, so wie ich das irgendwie mitgekriegt habe. SWAT war ja damals irgendwie, die haben ja auch so mit Aufträge und allem drum und dran. Und daraus hat sich dann die Graffiti-Connection entwickelt. Daraus wurde dann die Graco so. Und als Lake damals rausgegangen ist, hat halt der Charaktermaler gefehlt und dann bei meinem ersten Vorstellungsgespräch, ja, und dann irgendwann 2 Wochen später haben sie angerufen, einen ganzen Auftrag für uns mitmachen.
Okay.
So. Und so war das dann halt. Dann hast du halt irgendwie neben der Schule halt eine Aufträge gemalt, so, dann gab es halt irgendwie Geld dafür. Also, ist ja easy so. Und dann war ich dann irgendwie da mit fester Bestandteil. So. Dann war Abi zu Ende, dann kam halt der Zivildienst. Und war halt auch irgendwie nebenbei halt Aufträge malen und allem drum und dran war ich halt fester Bestandteil. Und
finde ich jetzt ziemlich interessant an der Stelle. Also Graco war dann, lass rechnen, 96, 97?
96 muss es gewesen sein.
96, ja. Weil zu dem Zeitpunkt, also Mitte der 90er Jahre, war das ja, glaube ich, noch relativ neu als Geschäftsmodell, eine Graffiti-Agentur aufzuziehen, die auch professionell war.
Ja.
Ich hatte in einer früheren Folge ja schon mal Bomber zu Besuch. Bomber als Legende muss man natürlich nicht vorstellen, aber der hat ja dann auch in den 90ern bereits mit einem Kollegen zusammen diese Oxygen-Agentur gemacht in Frankfurt. Und ich glaube, die Graco war schon ähnlich, oder? In der Anlage. Also die haben schon auch versucht, große Brands oder große Kunden zu bekommen.
Ja, also war halt natürlich viel so Wohnungsbaugesellschaften und so was. Wir haben dann auch für Promarkt gemalt, das war so die Vorstufe zu Saturn und Mediamarkt so. Die haben wir eigentlich deutschlandweit gemacht. War auch eigentlich immer ganz lustig, wahrscheinlich auch nicht die gesündeste Art und Weise, halt in dem Markt zu schlafen, wo wir auch gemalt haben. So. Gott. Am nächsten Tag rein ins Auto zum nächsten und dann halt irgendwie haben wir irgendwie innerhalb von kürzester Zeit, glaube ich, 3, 4 Märkte bemalt so und dann halt wieder zurück. Gab auch, glaube ich, den erinnern an einen Autounfall, so auf dem Weg dahin oder zurück, Scheiße. Je nachdem. Aber so an sich war es schon eine coole Zeit. So.
Was habt ihr da reingemalt? Ich meine,
das war dann halt irgendwie so, weiß nicht, Abteilung weiße Ware, Kühlschränke und so ein Zeug. Da kam halt irgendwas so stilisiert, so Kühlschränke gemacht oder irgendwie ein paar Schneeflocken oder. Ich war immer zuständig für den Pro-Man, so, das war so eine Art Superman und dann hat halt jeder Pro-Markt irgendwie einen anderen Pro-Man gekriegt, so.
Ich frage jetzt auch deswegen, weil in den 90er Jahren, ich kann mich auch noch daran erinnern, meinen allerersten Auftrag habe ich, glaube ich, 99 gemalt. Und es war, jetzt, beschissener geht es gar nicht mehr, ich musste Motorrad sprühen und es war, der Fail ist vorprogrammiert. Ja, so. Ja. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass der Kunde damals tatsächlich meinte so, kannst du das so malen, dass es nicht wie Graffiti aussieht? Weißt du?
Ja, klar.
Und
aber da hatte ich recht Glück, weil die Charakter, die ich gemalt habe, durften immer Comic sein.
Also das, war das auch gewünscht?
Naja.
Ah, okay.
Also als Konzept war das halt schon so, dass es halt irgendwie, also sie wollten nie Fotorealismus, weil gesagt, bin ich raus. So, ja. Gibt es andere, die sind besser.
Würdest du dann sagen, die Graco war schon eine Anlaufstelle für eben Auftragsgraffiti, was dann halt auch nach Graffiti aussieht?
Für Berlin schon,
ja?
Auf jeden Fall. Also ich weiß jetzt nicht, welche Agenturen jetzt da auch mitgespielt haben, so, aber ob es jetzt unbedingt genau so diese Graffiti-Nummer war, eigentlich denke ich ja nicht, weil es war halt damals zu der Zeit, wo wir Aufträge gemalt haben, waren halt irgendwie, okay, mal hier Hauseingang Blumen. So, mit Blumen kannst du nicht so wahnsinnig upstylen. So, das ist halt natürlich für den Auftraggeber, ist natürlich, ey, ich habe hier ein Foto, kannst du so ummalen, kann ich damit anfangen, machst du stylisch, naja, ich weiß nicht. So, also von daher ist halt immer so die Grätsche gewesen, so. Aber Aufträge damals waren halt wirklich irgendwie halt, war halt Graffiti gegen Graffiti, so im Endeffekt. So, und dann wirklich so richtig upstylen konntest du halt bei den wenigsten. Aber war halt immer gutes Geld, so.
Wie waren das dann damals? Also du bist dann bei einer Graffiti-Agentur dabei gewesen, hast da angeheuert, hast dann letzten Endes auch Geld damit verdient. Musstest du dich dann in irgendeiner Form auch rechtfertigen vor Leuten aus der Szene? War das dann damals schon?
Das hat schon relativ früh angefangen. Das war noch weit vor der Graco. Also sobald du halt damals irgendwie einen Auftrag gemalt hast, selbst wenn es nur für Dosen gewesen ist, waren die Hardliner, ja, Sellout und hat mit Graffiti nichts mehr zu tun. Aber das war mir eigentlich immer scheißegal, weil im Endeffekt jeden anderen, den du gefragt hättest, ja, du, pass auf, kriegst halt statt Kohle, kriegst jetzt meinetwegen 30 Dosen, hätten sie das auch gemacht. So. Also das ist jetzt der Sellout, dafür Geld zu kriegen, wofür ich mit Dosen kaufe, oder Dosen zu kaufen, wo ich kein Geld für kriege. So,
es ist oft nicht einfach dann zu sehen, ob es auf der einen Seite eher dieses Culture-Keeping ist oder eben Neid einfach nur.
Ja, ich weiß nicht, ob das Neid ist, aber ich meine, irgendwie so, was ist der Grundgedanke von Graffiti? So, ich meine, wenn man jetzt so diese hier Wildstyle, den Film sieht, so, was war da Quintessenz? So, da haben sie halt irgendeinen Typen dann in die Galerie geholt, der sein Graffiti dann halt irgendwie verkauft hat. Wo halt jeder dachte, boah, geil, wir malen jetzt unsere Namen an die Bahn, irgendwann können wir davon leben. So, was ist das jetzt unreal, weil der Film darüber geht? Oder, also, weiß ich nicht.
Naja, ich glaube, das ist tatsächlich einfach eine Perspektive-Sache, weil wenn du überlegst, in Amerika war das, glaube ich, nie anrüchig, Geld zu verdienen mit Kunst.
Ja.
Also es war sogar, klar, es war ein erklärtes Ziel, dass man irgendwie von seiner Kunst halt leben kann.
Ja, und hier war es halt Sellout. Also.
Und hier konnte man sich quasi wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, auch das erlauben zu sagen, nee, wir wollen es real keepen so, weil man hier hat halt niemand gedarbt, so halt in der Art und Weise.
Ah, aber das war mir im Endeffekt egal. Hm. Also, ob jetzt da einer gesagt hat, Sellout und findet nicht gut, war mir schon eh immer egal. Also, hab ja für mich gemalt, nicht für andere. So, in dem Sinne.
War das dann so, dass du deine Ideen und deine Kunst und das, was sich dann auch stilistisch entwickelt hat bei dir, konntest du das dann in deinen Aufträgen auch umsetzen oder musstest du dann da schon Kompromiss fahren?
Na, bei den meisten Aufträgen war immer Kompromiss.
Okay.
So, um Geld zu verdienen, machst du halt irgendwie Zeugs, was jetzt nicht unbedingt so, so deinem Stil oder das, was du gerne machst, irgendwie entsprach. Also damals zumindest. Heutzutage ist es ja ganz anders. Graffiti ist heutzutage en vogue. Da kommen die Leute an und wollen genau deinen Stil haben. So. Oder sagen, pass auf, wir sind die Marke, mach irgendwas dazu. Aber damals war das undenkbar, in Anführungsstrichen. So. Weil, wie gesagt, der normale Auftraggeber war damals, okay, wir wollen jetzt Landschaft haben. Wir wollen keine Charakter haben, wir wollen Landschaft haben oder irgendwas anderes. Aber das kam dann so nach und nach. Also man hat ja dann irgendwie Aufträge gemalt, dann irgendwann mal ein Buch gemacht, so, wo halt irgendwie Aufträge und Illustrationen drin waren. Dann kamen halt die Leute, Mensch, ja geil, und hier kannst du das nicht auch irgendwie an die... Und dann ist das irgendwann gekippt, dass die Leute dann halt auch gekommen sind, weil ich genau das und das male so.
Cool, dass du die Bücher gerade erwähnst, weil, also die kannte ich auch schon relativ früh, behaupte ich. Ich hatte das eine, bin ich mir ziemlich sicher, ich hatte das mal, aber irgendwie ist es verschollen gegangen. Deswegen schade, dass ich da nicht mehr nachgucken kann. Aber würdest du sagen, dass diese Bücher, sage ich mal, in der Wahrnehmung was verändert haben? So? Also war das Buch für dich jetzt wichtig, um dich quasi auch zu vermarkten in einer gewissen Art und Weise?
Ach, das war ja mehr, das ist ja auch mehr so ein bisschen, wie die Maria zum Kind gekommen ist. Also das Buch war eigentlich nur die Diplomarbeit von einem Kumpel von mir.
Ah ja,
so, okay. Und der hat gesagt, okay, pass auf, wir können hier ein paar Bücher machen, irgendwie 50 Stück oder 20 Stück irgendwie. Und das war seine Diplomarbeit. Und er sagt, pass auf, um 20 Stunden, dann lass uns gleich richtig machen. Das ist ja Quatsch. So. Dann waren wir hier bei Expressdruck und haben mit denen gequatscht. So, haben auch einen coolen Deal mit denen gemacht. So, konntest auch mit dabei am Andruck sein, konntest halt auch mit der Druckveredelung und allem drum und dran. War echt ein super Zusammenspiel mit Armin. Und das war ja eigentlich nur so für diese Diplomarbeit. Und auch da haben wir halt den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht. Wir haben ein Buch produziert, anstatt erstmal so ein PDF zu gestalten an die Verlage. Hier, habt ihr Bock drauf oder nicht? Und teilweise haben halt wirklich die Verlage gesagt, ja geil, aber das Spektrum ist zu groß. Hätte ich jetzt zum Beispiel nur nackte Frauen gemacht, wäre easy gewesen. So bei diesen Heavy-Metal-Comics zum Beispiel, bei dem Verlag. Oder hätte ich nur, weiß nicht, irgendwelche Comic-Küken oder so gemacht, wäre easy gewesen. Aber dadurch, dass das Spektrum zu breit war, dann sagt, nee, ist zu heikel. Und einem nur sagt, na gut, jetzt haben wir jetzt...
Gedruckt ist gedruckt.
Jetzt haben wir jetzt 2000 Bücher, jetzt müssen wir selber irgendwie loslegen. So, und dann haben wir das halt so nach und nach auf Kommission irgendwie gemacht.
Okay.
Kommissionsgeschäft ist halt auch immer ein bisschen dämlich so, weil es halt keiner Druck, den zu verkaufen. Entweder verkaufst du oder nicht. Wenn nicht, musst du halt wieder zurückholen. Aber irgendwie hat sich dann trotzdem so zusammengekleckert. Und damals gab es ja noch MySpace. So.
Also ich erinnere mich grob.
der große Vorläufer von Facebook. Und da ist dann irgendwie dann noch so Feedback gekriegt, so irgendwie teilweise aus Griechenland oder aus Kanada. Mensch, hier geil, und oh, ich hab dein Buch und so. Und ich so, Alter, wie kommt denn ein Buch bis dahin? So. Ja. Aber das hat dann irgendwie, Sven hatte dann, glaube ich, auch so viel über Mail-Order gemacht. Also konntest du über die ISBN-Nummer konntest du dann ordern so. Und er war da recht hinterher so, und da kam halt wirklich in, teilweise so, oder hier auch über Uwe vom Writer's Corner, der hatte halt auch irgendwie super vertickt, cooler Typ auch. Mhm. Und da ist dann gedacht so, Alter, wo ist denn dieses Buch überall hingekommen? So, also das war, also das hat halt nochmal so ein Trigger gegeben, so, wo ich gedacht hätte, Alter, super viele Menschen erreicht.
Weißt du noch, wann das Buch erschienen ist?
93. Nee, Mumpitz. 98. Nee, warte mal. 2003.
Ich glaube 2003.
2003 war es.
Also genau. 10 Jahre.
Portfolio 2003 war das, genau.
Okay. Ist lustig, weil damit warst du relativ früh dran, glaube ich, ne? Mit so einem richtigen Artbook.
Ich glaube, ich war nach diesen Schwarzkopfbüchern und allem drum und dran, war ich glaube der Erste, der ein eigenes Buch gemacht hat.
Ja. So. Jetzt ist es ja wieder richtig trendy zu sagen, man macht neben diesem ganzen Digital-Business irgendwie was Haptisches, ein Printprodukt. Mhm. Ist ja krass, tauchen hier überall Bücher auf. So. Ja. Und, von dem her. Ja, spannend. Da warst du ja im Prinzip auch Pionier in dem, was du da getan hast. Du warst nicht alleine, sondern da war ja der Lake auch mit dabei.
Genau, mit dem habe ich dann das zweite Buch gemacht. Mhm. Oder eigentlich war er wollte das zweite Buch machen, hatte aber nicht genug Stuff. Und dann haben wir gesagt, okay, dann schmeißen wir halt zusammen. Und haben das zweite Buch gemacht. Das war in 2005, glaube ich. Mhm. Auch wieder mit Sven zusammen. Und ja, das Buch ist zwar cool, keine Frage, aber unsere, also jetzt aus heutiger Sicht, die Stile passen halt nicht zusammen. Mhm. So, ich wollte damals Tatsache mit Spectre ein Buch zusammen machen, hatte ihn gefragt, und ja, coole Idee, aber ist dann halt nie dazu gekommen, weil er einfach zu viele Business irgendwie hatte so. Mhm. Aber dann haben wir das Ding gemacht, ging auch okay, also war auch okay, also das fertige Produkt war auch cool. Und da hat sich aber um den Vertrieb hat sich Lake halt wahnsinnig drum gekümmert. Also er war wirklich richtig krass hinterher. So, der ist ja so ein Selfmade-Typ so. Also hat der die ganze Stadt abgefahren ist und allem drum und dran halt wirklich geguckt, okay, habt ihr Bücher verkauft? Ja, nein, zack, zack, zack. Und also er war wirklich hinterher. Ich glaube, der hat jetzt mittlerweile schon 3 weitere Bücher gemacht.
So okay, krass. Sachen. Ja, ich war heute ganz kurz in dem Big Robot Store in Friedrichshain und da habe ich gesehen, dass die 2 Bücher von Lake erhältlich sind.
Genau.
Und die sind da tatsächlich noch im Regal. Ja, auch krass. Also diese antiken Dinger so, ne?
Recht, ich weiß das ja, ich glaube, letztes Jahr hat er, glaube ich, sogar noch ins rausgebracht, glaube ich, ja.
Okay.
Er ist ja viel auch weltweit unterwegs gewesen, hat da überall irgendwelche Spots gemalt so und hatte dann, glaube ich, nochmal, aber ich weiß ja nicht, ob es jetzt noch in diese A4-Format oder A5-Format
ist. Ich glaube, es war ein kleines Format, was ich gesehen habe. Ja. Okay, ja, dann warst du eben als Auftragsmaler schon ziemlich aktiv, aber hattest du dann nebenher, also ich meine, ich sag's im bürgerlichen Leben, gab es dann da auch nochmal Zwischenschritte, so im Sinne von, du hast ein Studium gemacht, eine Ausbildung, hast du deine Skills irgendwie nochmal?
Ich hab gar nichts gemacht.
Gar nichts gemacht?
Nee, ich hab Abi gemacht. Ob das jetzt sinnvoll war, jetzt für meine Karriere oder nicht, weiß ich nicht, aber es hat mir nie geschadet, ganz im Gegenteil, irgendwie war es halt trotzdem cool so. Dadurch, dass ich halt neben dem Abi dann irgendwie schon Aufträge gemalt habe, war für mich dann, beziehungsweise ich stand einmal kurz davor zu sagen, okay, geh jetzt studieren. Dann wollte ich zum Lette-Verein irgendwie Grafikdesign machen. So, das war zu dieser Zeit mit Zivildienst und allem drum und dran. Dann hatte ich da angerufen, wie es aussieht, wenn ich jetzt Zivildienst mache, ob ich mich jetzt schon bewerben sollte oder danach. Und dann sagt, nee, komm erst mal danach. Und dann ist es halt irgendwie, ist jeder zum Lette-Verein gegangen, irgendwie ob er. Also es ist halt Privatschule so. Und da habe ich gesagt, naja, wenn da jeder hintrennt, dann war halt irgendwie so diese Entscheidung, okay, studieren oder Geld verdienen. Mhm. Wenn du beides machst, kannst du beides nicht richtig. Da habe ich mich dann fürs Geld verdienen entschieden und habe halt weiter Aufträge gemalt.
Und ab da hast du durchgezogen dann?
Ja, also dann halt irgendwie durch die Krako, klar. Dann irgendwann ist es halt unschön auseinandergegangen. So. Dann habe ich, also ich dann halt alleine, war natürlich diese Waage, Aszendent Waage, ich bin nicht so ein Esoterik-Fatzke, aber ich glaube, dieses Abwägen, ne? Wie läuft das jetzt, macht man jetzt und aber ich ging dann halt irgendwie nahtlos weiter und habe dann weiterhin Aufträge gemalt so und das war easy so. Also das war dann halt irgendwie, das lief komischerweise, weil die Leute dann halt an dem Punkt waren, dass sie gesagt haben, ja, wir wollen das Zeugs halt auch haben so.
Mhm.
Und deswegen kam ich halt nie in die Verlegenheit, irgendwie was zu lernen. Meine Mutter hat zwar bis vor 3 Jahren noch gesagt, Gino, du musst eine Ausbildung machen, man braucht einen Schein in dieser Gesellschaft. Und man muss zwar studieren, so, aber ich glaube, jetzt, ich werde dieses Jahr 43, ich glaube, da brauche ich jetzt nicht mehr anfangen zu studieren.
Der Zug ist abgefahren, ja. Ja, jetzt bist du aber nicht nur der Sprühdose treu geblieben über diese ganzen Jahre hinweg, sondern du hast ja auch andere Techniken ausprobiert. Ja. Also ich nur mal so, um rauszupicken, klar, Airbrush war ein Ding und später dann eben auch das Tätowieren.
Ja.
Vielleicht fangen wir mal mit dem Airbrush an. Wie bist du zum Airbrush gekommen? Ist jetzt auch nicht unbedingt eine Technik, die so jeder Graffiti-Artist da draußen kann oder nimmt oder so.
Also da war es wahrscheinlich einfach bloß, weil ich irgendwie selber Motorrad fahre. So, habe ich mein eigenes Motorrad gemalt, aber ich war nie dieser klassische Airbrush-Typ, so mit Schablonen ausschneiden, das war mir ja schon wieder viel zu viel Arbeit mit diesen ganzen Rumgefutzel, so, also ich habe dann, gar nicht, es war, eigentlich hat mich das halt auch immer total abgefuckt, weil halt irgendwie ständig war die Düse voll, da musste irgendwie rumpopeln und irgendwie, aber ich habe halt diese Airbrush-Sachen, die ich gemacht habe, halt auch ähnlich aufgebaut wie die Graffiti-Sachen, so, also ich habe halt immer freihand gemalt oder irgendwie eine grobe Skizze, aber nie mit Schablone oder Vorlage, so, das war halt immer Freestyle. So, also das ging dann halt irgendwie und dann kam halt irgendwie aus Kunden sind dann teilweise halt auch Kumpels geworden, so Ricardo aus Neustrelitz, geiler Typ irgendwie, ja, ich habe hier von meinem Tätowierer das Buch und so, kannst du mir nicht irgendwie den meinen Kinokeller bemalen, ja, gut, okay, dann habe ich so ein Ding dann mal, ja, Mensch, du machst doch Herbarsch, kannst du den Kühlschrank noch bemalen, mein Auto und hier und das und dann irgendwann hast du ich glaube, seine ganze Hütte bemalt oder so. Ja, und dann irgendwann habe ich ihn jetzt auch irgendwie mittlerweile tätowiert. Also ich habe das komplette Programm bei ihm runtergefahren. So.
Die Dreier-Kombo.
Ja, genau.
Okay. So. Jetzt, wenn du Airbrush als Dienstleistung auch mit anbieten konntest, jetzt mal ein Vergleich zum Graffiti-Auftrag. Was war für dich da der größte?
Also richtig große Sachen eigentlich gemacht. Also ich habe für den in einem Motorradclub halt so ein paar Harley-Tanks bemalt, so. Aber Airbrush war dann für mich halt mehr irgendwie eher so diese Leinwandgeschichte. Darüber halt ein paar verkauft, so. Aber so richtig Airbrush-Aufträge als solches war eigentlich nie so. Das war halt mehr so halt wirklich Motorrad, Auto oder halt Leinwand.
Du bist aber aus eigenem Antrieb drauf gekommen.
Ja.
War jetzt keine Kundenanfrage, so nach dem Motto, machst du auch Airbrush und dann hast du es dir drauf geschaufelt. Nee. Na, ich meine, Airbrush, ich glaube, das wird oft verkannt, dass Airbrush als Technik auch in New York ja eine ziemliche Rolle gespielt hat. Da gab es ja diverse Artists, die dann angefangen haben, so T-Shirt-Designs zu machen für irgendwelche Rapper und LL Cool J und sowas.
Ja, ja, ja. Also, ich glaube, so ein Backpiece-Sacker habe ich mir damals auch gemacht. Ich weiß nicht, ich hatte die irgendwo sogar noch mal gefunden. Ich glaube, die liegt irgendwo mal ganz tief im Keller irgendwie.
Ja, wenn es mal rauskamst, können wir es mit in die Folge packen. Ja,
so eine alte Carhartt-Jacke, so. Die war natürlich Meilen zu groß, bin halt irgendwie nicht so groß gewachsen, aber die Jacken waren immer zu groß, sah immer scheiße aus, aus heutiger Sicht. Damals fand ich es cool. Aber damals habe ich mir noch so eine Backpiece-Jacke gemalt. Ja.
Jetzt vielleicht an der Stelle, du hast dann eben irgendwann den Sprung gemacht und bist raus aus diesem Netzwerk und warst dann quasi Einzelkämpfer, oder? Genau. Wie bist du da an Kunden gekommen?
Ich glaube, da waren halt viele Bestandskunden so, die ich halt irgendwie damals mit zur Agentur mitgebracht habe, die dann halt wieder was gebraucht haben. Dann halt so Mundpropaganda. Und dann irgendwie war das halt auch so ein Selbstläufer. Es war jetzt auch nicht so, dass ich jeden Tag einen Auftrag im Alter, aber jede Woche. So. Und es war halt irgendwie, im Sommer hast du gut verdient und im Winter musstest du davon leben. So. Und ja, ich glaube, dann wir sind dann auch teilweise international, so Belgien, Frankreich, so da ein paar Spielplätze bemalt. Das war dann auch dann irgendwie so bei Kinderspielplätzen, konntest du mal total comic-mäßig upstylen, so. Das war in Belgien, das hat auch echt Spaß gemacht. Und ich glaube, den letzten richtig großen, den habe ich für die Cité de la Création in Lyon gemalt. So. Das waren 1200 Meter an der Autobahn. Das war recht lustig. Ist jetzt nicht politisch gemeint, aber ich kam mir vor wie so Firma Blitzkrieg, die da einfallen so. Die Franzosen waren halt irgendwie okay, so um 11 anfangen, so 12 Mittagspause bis 13 Uhr, 17 Uhr Feierabend und da war beste Wetter und dann sagte, ah, gut, okay, ey Gino, Prospus, komm, machst du fertig, war mit einem guten Kumpel Rolle von Trubiz Crew waren wir da. Er sagt so, ja gut, okay, ist schon halt fertig, brauchst du fertig machen so. Und dann kommst du an, die Wand noch ja nicht vorgrundiert. Und haben halt irgendwie in ihrer Gemächlichkeit da irgendwie gestrichen. Ich glaube, nach dem ersten Tag haben wir den schon hinten auf dem Hacken gestanden. Er sagt, Alter, wir müssen jetzt mal schneller werden. So. Und dann der Typ von der Agentur, ja, Gino, mach mal weniger Details und mach mal langsamer. Egal, Lima, Alter, wenn ich jetzt noch weniger Details mache, bin ich noch schneller. Also wir brauchen mehr Leute so. Und da war halt so, wenn du halt nicht, wir hatten einen Monat Zeit, um die ganze Wand zu machen. Und wenn du nicht fertig wärst, zahlen die halt auch nicht so. Und wenn die halt da arbeiten, wie heute, Wetter, weiß ich nicht, eine Wolke, die gehen halt nicht. Und es war dann tatsächlich so, dass dann der Chef, das war von Arkema, das ist eine Tochterfirma von Total, der wollte mich unbedingt kennenlernen, weil er noch nie jemanden kennengelernt hat, der auch sonntags arbeitet, freiwillig. So. Und er sagt, naja, Alter, ich muss fertig werden. Was los? So.
Die Teutonen kommen.
Genau, so. Also das war, ich dachte so, Alter, Pfeffer, ey. Ja. Weil gut, okay, ist jetzt die Frage, ist es gesünder so zu arbeiten oder ist es gesünder so zu arbeiten? Ja. Also ich glaube, so rein von der Lebensqualität sind die Franzosen schon weiter vorne.
Ja, das hat schon Vorteile, glaube ich.
Aber lustige Typen.
Geile Story auf jeden Fall. Was hast du damals eigentlich gemalt an der Wand?
Ach, das war halt irgendwie, die haben so Gummiproduktion. Die haben auch damals die Schuhsohle von dem Fußball-WM-Schuh für die da irgendwie konzipiert. Die haben so viel so chemisch Zeugs gemacht. So. Mhm. Aber das Lustige an diesem Ganzen, also es war halt irgendwie so irgendwelche Formeln und so ein Quatsch. Also nichts,
wo das grafisch.
Warst. Also fährst halt auch mit 120 dran vorbei. Ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, Mensch, jetzt habe ich auch was gesehen. So. Sondern es ist halt wirklich bloß so Malung. Aber Cité de la Création haben wirklich geile Sachen da gemacht, so auch so mit so Illusionsmalerei. Mhm. Aber die Typen, die uns da geholfen haben, war von der C4-Crew, ist wohl in Frankreich.
Sagt mir was, ja.
Also die Typen, wenn es irgendwie um Real geht, dann haben die diesen Begriff wirklich. Die haben ihr letztes Geld für Dosen ausgegeben, haben die ihre Matratze auf Dosenkartons irgendwie, haben in diesem ganzen Mief gepennt und haben Lebensmittel geklaut. Aber alles Geld, was sie hatten, haben die in Dosen irgendwie gesteckt. So. Und das war eine wirklich sehr, sehr lustige Kombo. Der eine, den haben wir mal Asterix genannt, der hatte so leichte Ticks. Der andere, das war Fantomas, der hat den ganzen Tag nur Mayonnaise gefressen, weil er irgendwie Vegetarier war. Also zwei Gläser, 500 Gramm Gläser Mayonnaise hat er gegessen und hat sich gewundert, dass er immer dicker wird. So. Hat aber auf jeden verfickten Foto irgendwo seinen Schwanz raushängen, baumeln lassen. So steht er mal so da und irgendwie denkst du, Alter, was ist denn das? So Größheit, so, oh, nee, nicht schon wieder. So. Oh. Er hat sich aus eben wirklich so irgendwie so einen Spaß draus gemacht. So. Also es war wirklich sehr, sehr lustig. So.
Okay, klingt auf jeden Fall ziemlich interessant. Weil wir jetzt gerade schon bei Projekten sind, die du dann als Auftragsmaler umsetzen durftest, gab es noch andere Projekte, wo du sagst, die haben dir wirklich was gebracht, im Sinne von, da konntest du irgendwie mal was komplett anderes ausprobieren oder da hast du quasi an deinen Techniken schärfen können?
Ich glaube, die Techniken schärfen, das war halt war damals bei der GRAKO. Ich glaube, der hat halt irgendwie mit ins Land gebracht hat, also für mich zumindest, so erstmal war Toons. Der kam irgendwann mal aus, glaube ich, L.A. oder so irgendwie nach Berlin und hat halt diese Stencil Caps da irgendwie mitgebracht, so, wo du halt irgendwie Kugelschreiber, dicke Linien machen konntest. Super geil. So, das war halt dann so, no mein Ding, sah immer aus wie Scheiße, musst du immer aufpassen, dass du nicht irgendwie oben arbeitest und unten vollkleckerst, so, aber.
Strumpf unten dran, ne?
Genau, ja, oder alles abtapen und allem drum und dran. Aber das war halt so wirklich so eine wirklich sehr krasse Errungenschaft, so, und als dann halt diese Transparenttöne rauskamen, das war so für mich so das krasseste Ding. Ansonsten ausprobieren halt an der Hall of Fame, aber so auftragsmäßig so, dass mich das irgendwie so irgendwo weitergebracht hat, eigentlich. Nee, gar nicht. Also es ist dann meistens so irgendwie, ich habe in der Stephanstraße im Wedding für Stefan, ist auch ein total, also wirklich einer der wirklich grandiosesten Menschen, die ich irgendwie kenne, der hat halt Kommune 1 Haus gekauft, hat jetzt sich ausgebaut zu so einem Loft, hat oben vermietet, unten war die SOS Kinderdorf drin und da war halt so eine Klinkerwand. So. Mhm. Und er sagte, Mensch, Dino, hier habt ihr das Buch, irgendwie kannst du nicht bemalen. Hat mir auch freie Hand gelassen, so. Und der hat halt während des Malens hat er diesen Kindern jeden Tag eine neue Story über dieses Bild erzählt. So, der hat halt irgendwie, der hat selber keine Kinder, aber der hat so einen geilen Draht zu Kindern, so, dass das halt das Malen so Spaß gemacht hat, dass du halt wirklich währenddessen gedacht hast, ach scheiße, malst du auf den Vorsprung, machst du noch eine kleine Maus mit so Schwimmreifen oder irgendwie sowas so. Und die Kinder sind halt total abgegangen. Und geil. Der Typ hat halt jeden Tag irgendwie eine neue Story dazu erzählt. Also das war halt wirklich, also so ein so wie sich so ein Bild dann so entsteht, wenn du halt freie Hand hast, ist halt total cool. So.
Ja, vor allem auch ganz geil zu sehen, was so ein Bild mit Leuten macht.
Ja, ja. So, also ich habe irgendwann mal Seewandstraße auf Auftrag gemalt, das war halt auch irgendwie Natur, bla. Und eigentlich wollte ich da schon längst fertig sein, aber da ich also so groß war, halt auch mit diesem Stencil Cap dann, also, ich weiß nicht, so eine Ameisenstraße gemacht, die so Blätter tragen. Und da kam dann irgendwann mal so ein Opa auf mich zu und meinte, ja, ich finde das total cool und so. Und vor allem seine Kinder und die Ameisen. Sie fahren jeden Tag auf die Ameisen drauf ab und so. Also wenn halt so diese ganzen kleinen Details, ich bin der Meinung, dass wenn man so kurzsichtig ist wie ich, dann denkt man halt mehr so an diese ganzen kleinen Details, die kein Schwein sieht, außer wenn man nah rangeht.
Ja.
Und wenn du halt weitsichtig bist, die malen halt immer größer, so grober, so, wo du einfach vom Weiten denkst, boah, krass. Und dann so, ich kann's einfach nicht. Halt wirklich nicht, ich mag, also die Sache zu arbeiten, wie Markus auch arbeitet, so halt wirklich so diese einfach so zwei Farben, Bums, stehst davor, boah, geil, kann ich nicht. Ich probier's. Und dann hier noch ein Fading, da noch ein bisschen dunkel und bums, hast du wieder acht Farben im Gesicht. Und dann es ist für mich wirklich ein Phänomen, das halt so runterzubrechen. So. Aber wenn halt die Leute dann irgendwie kommen und sagen, Mensch, hier, hab ich gesehen, oder hier irgendwie, weiß nicht, da irgendwie das Detail voll geil, so, das erwärmt das Herz, ja, dass das halt dann doch mal auffällt, dass das nicht nur einem selber irgendwie auffällt. So. Das
ist mega.
Das ist halt, das macht wirklich Spaß.
Ja, mega cool. Ich meine, dieses Thema Detailverliebtheit zieht sich ja durch dein gesamtes Werk, würde ich sagen. Nicht nur auf Wand, sondern eben auch auf Haut oder auch Skizzen. So. Und ich meine, wie gesagt, du bist ja wirklich ein Tausendsasser, was Techniken angeht. Wie war dann für dich sozusagen diese, also was mich jetzt quasi richtig interessiert ist, wie sich dein Stil dann über diese Jahre hinweg so verändert hat, dass er jetzt zu dem geworden ist, was er jetzt ist. Also ich meine, da gab es ja sicherlich Zwischenschritte. Ne? Ich glaube, so eine Konstante, die ich jetzt gesehen habe in deinen Arbeiten, ist, dass du tatsächlich halt dieses Karikaturding so fährst. Also du malst eben nicht fotorealistisch oder nicht, wenn du figurativ malst, dann überzeichnest du halt oft so. Und du malst halt gerne Tiere, oder? Kann man auch sagen.
Ja, also ich glaube, Tiere sind halt die besseren Menschen, glaube ich. So. Weiß ich gar nicht, ich glaube, das ist halt dann immer irgendwie, ich habe ja selber einen Hund, beziehungsweise mittlerweile der Dritte, so über die Familie und ich glaube, weiß ich gar nicht, also wie sich dann jetzt der Stil so ranentwickelt hat, ich glaube, in den letzten Jahren merke ich halt einfach, dass ich viel zu wenig zeichne, so, wahrscheinlich wäre ich, weiß ich nicht, wo mein Stil wäre, wenn ich wirklich kontinuierlich dran bin, so. Irgendwie ist es halt durch das Business, irgendwie machst du halt irgendwie eher so Wunsch, also auftragsbedingt oder beziehungsweise kundenwunschbedingt irgendwie setzt du dich mehr hin und dann hast du mal, bist du mal froh, wenn du mal was anderes machen kannst, so. Wenn du jeden Tag mit Kunst zu tun hast. Aber ich glaube, das ist dann halt irgendwie so ein schleichender Prozess, wenn du halt irgendwie so skizzierst und so rough sketcht und dann ist halt eine Linie, wo du denkst, ey, boah, voll geil, machst du doch mal die. Und dann entwickelt es halt irgendwie so ein, also du bist ja nie am Ende. So, das ist ja so, Kunst ist ja ein schaffender Prozess. Du bist ja immer am Wachsen und am Wachsen und am Wachsen. So. Und dann, klar, es hat auch irgendwie die Einflüsse von damals oder wenn man jetzt mit anderen Leuten zusammenmalt, gerade halt auch durch die Tattoo-Szene, so diese Tattoo auswärts mit anderen Tätowierern zusammenarbeiten, gucken, was die machen und dann halt sitzt du auch mit vier Leuten, die mit der Graffiti-Szene ja nichts zu tun haben, irgendwie an einem Tisch und sketcht und denkst, boah, krass, ja, geil, irgendwie coole. Also einfach so dieses Aufsaugen von kreativer Energie pusht dich halt dann auch
irgendwie mehr. Ja, so. Bringt ja auch nochmal ganz andere Einflüsse rein.
Genau.
So. Das ist generell, glaube ich, ein Thema, also ich kann das jetzt nicht abschließend beurteilen, ist ja nur eine subjektive Meinung, aber ich glaube, dass es der Graffiti-Szene, der Graffiti-Kultur manchmal gar nicht so gut tut, dass man sich immer selbst praktisch reflektiert oder im eigenen Teich quasi nur fischt, so.
Ich glaube, das ist für jede Szene nicht gesund. Ja. So. Also ich glaube, dieses free your mind oder be open-minded irgendwie, ich glaube, das ist halt wichtig, wenn jede Szene das mal irgendwie woanders reinguckt, so. Weil da geben sich immer geile Geschichten. So, also ich habe es halt gemerkt, dass die Graffiti nochmal meine Tätowierung irgendwie beeinflusst hat. Und jetzt nimmt halt diese Tätowierung, diese Stile oder beziehungsweise die Effekte oder was man beim Tätowieren macht, schwappt jetzt wieder rüber in die Graffiti-Nummer so. Also irgendwie ist es irgendwie mal so wie so eine Sinuskurve, mal Graffiti, mal Tattoo und dann irgendwie mischt sich das irgendwie alles so zusammen. So beim Tätowieren ist es natürlich ein bisschen schwieriger, du hast halt irgendwie nur diesen einen Versuch. So, beim Graffiti kannst du halt natürlich nochmal wegmachen oder irgendwie nochmal rüberstreichen. Beim Tätowieren ist es halt einmal drin, bleibt dann halt auch. Ja. Oder du kannst halt gut argumentieren. So. Sagst ja, ist Kunst. So, aber so zum Beispiel, also jetzt, also was ich gemerkt habe, dass meine vom Stil her, Charakter zu malen, die Outlines außen fett, innen dünn, das habe ich vom Tätowieren rübergenommen. So. Und ja, ich glaube so, das ist halt so, das greift halt so ineinander.
Findest du, das ist eine logische Konsequenz, dass du jetzt beim Tätowieren gelandet bist?
Also für mich ja, so, weil ich habe Papier bemalt, Wände bemalt, Autos bemalt, Kühlschränke bemalt in dem Sinne. Und jetzt fehlt nur noch der Kunde, den ich bemale, so, um halt das komplette Paket immer abzufacken. So. Und unabhängig davon hat mich halt das Business schon immer interessiert, so. Da reinzukommen war damals recht schwer. Bin halt irgendwie an vielen Türen irgendwie abgetropft irgendwie. Das war dann halt auch eher so diese Nummer. Ich habe ein Tattoo-Studio bemalt und das Lustige war, dass die Besitzerin von dem Studio, was ich bemalt habe, hat damals in dem Studio, glaube ich, Lehrling oder hat da gearbeitet, wo ich angefragt habe, um da anzufangen. Und die hatte mich dann gefragt, ob ich immer noch Bock hätte. So, und so hatte ich halt irgendwie den Fuß in der Tür. War jetzt natürlich irgendwie jetzt im Nachhinein recht spärlich, was ich da gelernt habe, aber halt, ich hatte wenigstens den Fuß in der Tür. So. Und darum, also beziehungsweise dann schließt sich wieder der Kreis zu meinem Kollegen, wo ich jetzt bin. Der Typ, der die T-Shirts damals gemacht hatte, hatte so einen halb illegalen Club im Prenzlauer Berg, den Waterpool. Voll geiles Ding. Den habe ich damals mit 16 habe ich den bemalt. Irgendwie Techno-Club und zur Eröffnung war halt noch so mit Spiegelkugel anbauen und allem drum und dran. Und da hatte dann Gunnar dem Einlasser gesagt, du pass auf, der ist zwar erst 16, aber darf hier rin. Und dieser Typ ist heute mein Kollege. So, so hat sich dann rausgestellt, dass er auch tätowiert und ein eigenes Studio hat. Dann war ich dann da irgendwann vorstellig, weil er die Tätowierin, die mir damals beigebracht hat, nach Spanien ausgewandert ist. So, Spanien war für mich jetzt nicht interessant. Die Leute, die das Studio abgekauft haben, waren jetzt für mich auch nicht interessant, mit denen weiter zusammenzuarbeiten. Deswegen war da halt so ein kurzes Loch. Und dann irgendwann ging ich dann dahin, meine Henrik hier, wie sieht's aus? Und naja, also er hat halt auch. Die Buch-Release-Party war auch im Geburtstagsclub, wo er an der Tür stand. Wir haben uns dann auch partytechnisch ab und zu gesehen, weil er 18 Jahre Tür gemacht hat und er hat halt immer mitgekriegt, ich bin nie irgendwie angedroschen, irgendwie raus, bin nie irgendwie aufgefällig gewesen. Demzufolge war halt für ihn halt so dieser Punkt zu sagen, okay, wir probieren es zwei Tage die Woche. Irgendwann waren es 3 Tage, dann irgendwann 7 Tage, mittlerweile bin ich wieder runter von dem Arbeitspensum so, aber da war zum Beispiel halt auch diese Bücher oder dieser Name in der Graffiti-Szene war natürlich auch so ein kleines Sprungbrett halt in diese Tattoo-Szene. So.
Hat er wahrscheinlich so ein bisschen die Tür geöffnet.
Genau. Ne?
Ja. Nur von der Zeitleiste her, damit wir das nochmal verorten, wann ging es los mit Tätowieren?
Vor 14 Jahren.
Okay. Das ist jetzt 2007. Okay. 3 war das Buch?
Genau. 5 war das zweite Buch.
7 Tätowieren.
Und genau, also diese Ausbildung als solches war, glaube ich, 2001 so, dass ich mal so ein bisschen drin geschnuppert habe, aber da ich, glaube in anderthalb Jahren 2 Kunden gemacht, also ist jetzt nichts, wo man sagt, boah, ich bin jetzt krasser Tätowierer. Also mit dem Know-how bin ich dann halt auch in das neue Studio und also alles, was ich jetzt mehr oder weniger kann, habe ich mir irgendwie selber beigebracht, irgendwie durch dieses Gast-Tätowieren halt irgendwie mal was geguckt oder irgendwie mal ein bisschen Input geholt so. Aber das ist halt einfach bloß Fleißarbeit wahrscheinlich so.
Ich meine, Tätowieren und Graffiti ist auf jeden Fall ein Thema, was, finde ich, zumindest immer präsenter wird. So.
Ja.
Es gibt so eine, weiß ich nicht, so Legenden wahrscheinlich auch in dem Metier. Ich würde dich auch dazu zählen, wenn ich ehrlich bin. Klar, es gibt auch den Paco und den Logan in Spanien und so. Ich habe im Vorgespräch mit Markus übrigens auch nochmal ein bisschen drüber philosophiert, wen es da noch so gibt. Und in Spanien gab es ja ein paar mehr noch, ne? Neben Logan, den Rostro, Poseidon und so.
Also in Spanien sind, also stilmäßig falle ich ja da in diese New School-Schiene, mhm, und Spanien ist ganz weit vorne, was so New School anbelangt. So, glaube Victor Chill, Brill Medina und wie sie alle heißen. Mhm. So, also sind ja wirklich ganz große Typen da. So. Irgendwie, und das, also diese New School-Ding ist halt da mehr gefeiert als, glaube ich, woanders. Mhm. So, also es ist halt von Land zu Land auch irgendwie unterschiedlich. Holland hat auch ganz große Künstler wie Jamie Riss und allem drum und dran, immer super geile Typen. So.
Kannst du mal definieren, was mit New School gemeint ist?
New School ist halt wirklich so, also das geht halt schon mehr in diese Graffiti-Character-Nummer so. Also schrille Farben, geile Charakter, so, mhm, irgendwie völlig überzeichnet, super stylisch. Also Logan damals, das Buch, ich glaube, der hat ja auch über
From Here to Fame.
Genau.
On the Run.
Genau, mhm, so ein Buch da gemacht. Das war ja Oberknall. Mhm. Das hab ich gesehen, boah, krasser Typ, vorher noch nie von dem gehört, mhm, war sofort Fan. So. Also der macht halt auch richtig geile Zeug. So.
Ja.
Und also ich glaube auch, dass damals, wo ich mit Tätowieren angefangen habe, war das noch gar nicht so dieser krasse Boom. Irgendwann sind halt die Graffiti-Sprüher halt, haben diese Szene überrollt und halt, es war so eine Welle, die diese Szene auch gebraucht hat. Mhm. Weil vorher ist halt irgendwie deine Standard-Stencils da irgendwie macht, so Totenkopf, Treibel, Seemann-Status und immer ist also so also eine Büchse der Pandora aufgekommen, Kreativität, bam, Charakter und auf einmal ist diese Szene so explodiert und halt auch so zum Positiven so. Was halt auch so alte Stile, so klassisch traditionell, auf einmal irgendwie klassisch traditionell gepaart mit geilen Styles, also geile Charakter-Styles. Mhm. Also ist halt wirklich, also da gibt es halt auch in Kanada gibt's super krasse Typen so. So das, also rein künstlerisch hat das auf jeden Fall der Szene sehr, sehr viel gebracht.
Findest du, dass man auf der einen Seite professioneller Tattoo-Artist sein kann und trotzdem dieses Graffiti-Game noch adäquat bespielen kann? Oder muss man sich entscheiden?
Das ist halt die Frage, was man jetzt als Graffiti-Game irgendwie definiert.
Hm.
Also wenn man jetzt der Meinung ist, dass man jetzt irgendwie noch illegal malen gehen will, kann man das wahrscheinlich gerne machen neben dem Job.
Hm.
So, also ich denke, das eine schließt das andere nicht aus.
Das haben wir Auftragsmalerei.
Die Auftragsmalerei, also das habe ich halt bei mir gemerkt, die Auftragsmalerei kannst du halt nicht mehr so bedienen. Mhm. So, du hast halt deine Terminbücher, du hast die Verpflichtung dem Kunden gegenüber und dann hast du halt auch die Graffiti-Auftragkunden, die halt meistens sind wie Frauen, wenn sie einkaufen. Ich habe jetzt Geld, ich will jetzt alles haben. So. Und wenn du sagst, du, pass auf, ich habe jetzt erst in einem halben Jahr Zeit, dann ist das jetzt aber doof. So, wir haben jetzt Geld, du musst dieses Jahr noch raus, so ungefähr. Mhm. Ja, und dann bin ich halt dabei, dass ich die halt dann an Leute vermittle, wo ich weiß, dass die das halt können. Also, dass sie das auch bedienen können. So. Aber wenn die Leute nicht warten wollen, dass ich das mache, dann soll es woanders hingehen. So.
Also, man kann auch die Abkürzung nicht irgendwie nehmen, wenn man einen bestimmten Namen hat, oder?
Wie meinst du jetzt die Abkürzung?
Naja, ich hab in einer Folge mit Scotty, so, der ist ja auch Tätowierer in Stuttgart und Graffiti-Künstler. Der hat mir eben berichtet, dass ja irgendwelche Rap-Stars oder irgendwelche Hip-Hop-Dudes halt versuchen, natürlich die Abkürzung zu nehmen und zu sagen so, hey, hier und ich will jetzt sofort. Und
also da, die machen alle beim Kacken die Beine krumm. Also ob der jetzt Michael Jordan oder wer auch immer ist, die haben halt irgendwie, ich habe halt ja meine Verpflichtung, also beziehungsweise ich habe einen Terminkalender. Mhm. So, da hat halt jeder genauso zu warten wie andere halt auch. Also ob sich da jetzt, ja, also hatte ich auch schon die Anfragen, so, ja, hier, bezahl doch Doppelte, ist mir scheißegal. So. Weil es, wenn ich damit erst anfange, wo hört das auf?
Hm.
So, das ist ja Quatsch. Ja. Hat ja jeder, ob er jetzt, den Straßenfeger verkauft oder irgendwie Millionen mit Immobilien macht, das ist mir im Endeffekt egal. Also die haben sich halt irgendwie bei mir im Studio zu benehmen und haben halt auch zu warten, bis der Termin dran ist. So. Und wenn sie nicht warten können, gibt es über 1000 Studios in Berlin. Woanders hingehen.
Mhm. Wenn du jetzt Kunden bekommst, oder wenn, andersrum formuliert, also wenn jetzt Leute zu dir kommen und sich von dir tätowieren lassen wollen, kommen die dann, weil sie auch einen Gino Fuchs haben wollen, oder?
Mittlerweile ja. Also es ist, wenn ich jetzt Gast-Tätowieren bin, natürlich mehr, weil die Leute halt dann auch nur das posten, also beziehungsweise promoten, dass ich jetzt komme, so. Aber mittlerweile ist es halt so, dass irgendwie, weiß nicht, 70-80% der Kundschaft kommen halt schon, weil ich es bin, beziehungsweise die Sachen von mir haben wollen. Hm. Gibt es halt immer noch welche, die sagen, ich habe hier was aus der Zeitung, kannst du das machen? Sage ich, natürlich geht nicht, mache ich nicht, gehe woanders hin. Oder ich kann es ja so ähnlich machen, aber halt in meinem Stil so. Hm. Oder halt irgendwie Stammkundschaft, die dann halt auch so Kleinkram haben wollen, so irgendwie, weiß nicht, irgendwie eine Zentimeter große Palme auf dem Handgelenk, so. Und das ist dann aber halt, weil halt, die sind halt von Anfang an da, so, dann mache ich halt auch, so. Mhm. Aber kann jetzt nicht einfach hin sagen, ich bin jetzt Gino Fuchs und ist mir scheißegal, so friss oder stirb, so. Mhm. Also, ich glaube, die Schiene habe ich noch nie, weil ich das immer noch als Dienstleister sehe, so. Mhm. Weil der Kunde kommt halt an und bezahlt die Zeit mit mir, so, dass ich halt auch für ihn da bin. Aber mich jetzt hinzusetzen und sagen, so, ich bin der Gino Fuchs, ich mache jetzt nur meins. Wahrscheinlich ist man damit erfolgreicher und schießt halt damit irgendwie exklusiver durch die Decke, aber das, ich glaube, das, halt, das bin ich einfach nicht. Hm. Dass ich mich dann irgendwie da selbst so feiere, was ich für ein geiler Typ bin. So.
Ich meine, wenn da draußen jetzt Leute sitzen und diese Folge hören und sich denken, oh, ich will auch wie Gino hier Tattoo-Artist werden und so, was müssten sie denn mitbringen an Kompetenzen und an Tugenden, um das machen zu können?
Ach, für als Tätowierer? Hm? Ich glaube, man sollte auf jeden Fall erstmal abschalten, was im Fernsehen propagiert wird, sodass man halt irgendwie um 12 da hinkommt, nur geile Weiber macht irgendwie und dann mit einem V8 nach Hause fährt und dann Feierabend hat. Das ist nicht so. So, also wirklich, also Tätowieren heißt halt irgendwie Fulltime-Job. Es halt vorbereiten, sich mit Kunden auseinandersetzen, auch das Ganze durch diese Social Media irgendwie wahrscheinlich über 3-4 Kanäle irgendwie hin und her schreiben. Sich auch damit auseinandersetzen, dass es auch Kunden gibt, die halt einfach Idioten sind. Mhm. So. Und dann halt Fleiß auf jeden Fall, Ehrgeiz und halt auch den Willen, halt gutes Zeugs zu machen. So. Und halt auch am Anfang halt Scheißarbeit zu machen. So, es gibt halt irgendwie Leute, die auch irgendwie im Studio waren und vorstellig waren, die gesagt haben, naja, ich bin jetzt der und der, ich mache nur mein Zeugs. Und dann denkst du, Alter, den komischen Krakel, das will keiner haben. So. Mhm. Vielleicht gibt es welche, die man das als Kunst verkaufen kann. Aber um halt das Handwerk, man muss halt irgendwie, darf halt nicht vergessen, das ist ein Handwerk, was man lernen muss. Du hast halt ein Werkzeug, was halt irgendwie funktioniert und damit musst du zurechtkommen. Mhm. So, und wenn du halt der Meinung bist, du machst halt von ab Punkt 1 dein Zeugs, dann würde ich spätestens die Haut würde dann irgendwie zeigen, dass es halt nicht geht. So, das ist halt irgendwie ein Handwerk, was zu lernen ist. Mhm. Und es geht halt nicht ohne Fleiß und ohne Ehrgeiz und ohne eine gewisse Passion, die man halt auch der Kunst gegenüberbringt. Man kann halt auch mit Tätowieren Geld verdienen, ohne Künstler zu sein, geht auch. Mhm. Aber ich glaube, um halt wirklich gut zu sein und dann irgendwann dein Zeugs machen zu müssen, musst du halt auch irgendwie Ehrgeiz, Talent und halt wirklich auch Fleiß mitbringen. Und Disziplin, das kommt halt auch noch dazu. Wenn du natürlich den ganzen Tag angedroschen da rumsitzt, so.
Was würdest du sagen, wie lange dauert es etwa, bis man technisch auf einem guten Level ist?
Ich glaube, es kommt auf die deine persönlichen Fähigkeiten drauf. Mhm. Das ist genauso, wie wenn du sagst, wann bist du gut als Graffiti-Sprüher, so. Mhm. Also so, dass ich jetzt sagen würde, dass ich halt irgendwie halbwegs richtig gute Sachen, also aus heutiger Sicht auch mache, also vielleicht auch so 3 Jahre dauert so, weil das halt nicht Haut ist, nicht gleich Haut. Mhm. So. Also jeder Mensch, sei es jetzt rote Haare, Sommersprossen, tätowiert sich anders wie weiß und dick, so zum Beispiel, oder schwarze Haut lässt sich auch anders tätowieren als gemischte Haut oder dicke Haut, also jetzt von korpulenten Menschen ist halt auch, dann gibt es welche, die sind prall wie eine Bockwurst, die anderen sind halt schwammig wie irgendwie ein Stück Mozzarella-Käse. Und das ist halt, also jeden Tag aufs Neue kommst du halt wieder irgendwie an deine Grenzen und denkst, ah ja, das war vor 3 Jahren schon mal so. Mhm. Also ist halt auch so ein Lernprozess. Irgendwann hast du draus, so spätestens dann, wenn du dann da anfasst und merkst so, puh, ist ja kein Widerstand, dann musst du halt pressen, so, da hast du mehr Krampf in der einen Hand zum Spannen als in der Tätowierhand. Aber ich versuche ja Markus schon Ewigkeiten zu überreden, dass er auch anfängt, aber will ja irgendwie nicht. Aber weiß ich nicht. Also wann sagt man ist gut? Also,
ja, ist klar. Das ist natürlich
also schwer. Also ich persönlich würde jetzt mich vielleicht im Mittelmaß irgendwie selber sehen, weil ich einfach Leute aus der Szene über Instagram verfolge, auch teilweise in Kontakt bin, wo ich einfach denke, Alter, also, wenn du da bist, kannst du vielleicht sagen, du bist gut.
Ja, so. Deine Bescheidenheit ehrt dich natürlich. Ja. Naja, gut. Also es muss ja irgendwas geben, was dich da auch hart motiviert, da am Ball zu bleiben. Was würdest du sagen, was macht dir am meisten Spaß beim Tätowieren?
Ach, das ist schwierig. Also klar, mein eigenes Zeugs irgendwie zu machen, so relativ freie Hand. Also wenn du komplett freie Hand hast, ist halt marktfähig so. Aber ich glaube, es sind halt viele Schichten. Also ich habe eine Stammkundin, Antje, ein wirklich liebenswerter Mensch, die ist damals angekommen mit nichts und hat mittlerweile, glaube ich, irgendwie 80% von ihrem Körper irgendwie voll. Hab halt auch ihre komplette Beziehungsgeschichten irgendwie miterlebt so. Und wenn du halt merkst, dass diese Tätowierung nicht nur eine Tätowierung, ein Körperschmuck ist, sondern halt auch der Fenster zu einer anderen Welt, wo du halt wirklich aus tiefem Herzen dann irgendwie ein Danke unter Tränen kriegst, dass sie jetzt irgendwie diese Session durchgestanden hat, irgendwie 3 Stunden am Hals rum, die sieht aus danach, als ob sie gegen Tyson geboxt hat, so, und sagt dir unter Tränen Danke. So eine Sachen, wo du halt einfach merkst, dass du dem Menschen halt auch ein Stück weit was gibst, neben der Kunst. Das ist die eine Sache. Die andere Sache natürlich irgendwie, klar, du hast halt irgendwie deine Projekte, die du vielleicht irgendwie hast und hast sie dann umgesetzt irgendwie. Zum Beispiel bei Fat One, irgendwie seinen Rücken so, war halt auch ein Projekt, wo er sagte, und das war halt wirklich auch eine geile Geschichte, so unabhängig davon, dass die Sessions auch sehr lustig waren so. Aber
Shoutouts, wir
gehen raus. Das ganze Ding dann halt irgendwie fertig zu sehen als Konzept, ist natürlich irgendwie, du hast halt nicht wie beim Graffiti eine Wand, die halt irgendwie steht, irgendwann ist sie weg, oder hast einen Zug gemalt, der irgendwann weg ist, sondern du hast eine lebende Leinwand. Wenn du eine Leinwand malst, die kann halt irgendwie noch vererbt werden, aber diese Leinwand, die stirbt halt irgendwann, die gibt es halt irgendwann nicht mehr, aber du hast dann halt ein Projekt an einem lebenden Körper, was halt also was halt einfach lebt, so.
Und ja, klar.
Teilweise sehe ich dann irgendwie Tätowierungen, die ich teilweise schon vergessen habe und dachte, aber eigentlich, boah, eigentlich ist ganz cool geworden, so. Jetzt, so. Also, so eine Sachen, wenn die Leute, die dann halt auch mit Stolz tragen, so, was du da gemacht hast, wenn ich einfach bloß irgendwas runterreiße, ja, gut, okay, ja, danke, ist halt bunt, so, sondern die halt einfach, ja, das, was, also wirklich dann auch extra zu dir kommen, sagen, du, pass auf, ich hab da was, du machst es, die Leute feiern das und du siehst es dann selber und denkst, boah, geil geworden, so. Also, ich glaube, das ist halt wirklich so diese Motivation, immer wieder so, was in diesem verwirrten Kosmos-Gehirn irgendwie rumschwirrt, was man sich irgendwo mal hingezeichnet hat, dann irgendwie umzusetzen. Oder eine Kundin aus München kam letztens an mit so einem geilen alten Computerspiel. So, da sagt, pass auf, die und die Charakter kannst du in deinem Style machen. So, und hab jetzt sogar der Typ, der die Charakter damals gemacht hat, der ist jetzt Dozent an irgendeiner Uni in Amerika. Sie hat ihm die Fotos rüber geschickt und der Typ sagt, ey, voll geil geworden. So. Also wenn der ursprüngliche Kreateur der Charakter deine Charakter feiert, das ist richtig geil.
Da hast du einiges richtig gemacht auf jeden Fall.
Ja, manchmal schon.
Ja. Du malst immer noch Wände, hast auch letztens erst an einer großen Wandproduktion mitgewirkt in Moabit.
Ja.
Und also jetzt mal ganz subjektive Meinung, ich finde deine Charakter kommen auf einem Foto nicht ansatzweise so überragend und beeindruckend raus, als wenn man davor steht.
Also, ja, das ist wie bei mir.
Ja, genau, absolut.
Ich würde auf Foto so viel größer.
Definitiv. Ich sag mal, das Element, was am meisten flasht, ist klar die Sprühdosentechnik, die du auch einsetzt, um deine Charakter so in die Wand zu zaubern. Du hast vorhin schon mal von Transparentfarben gesprochen als Gamechanger in deiner Technik. Kannst du uns mal kurz erklären, weil das wäre vielleicht auch was unsere Hörerinnen und Hörer da draußen geil finden, vielleicht, wie du vorgehst, um jetzt den Charakter auf Wand auch umzusetzen? Also was sind die Steps dahin? So, wie arbeitest du da?
Also der erste Step ist, dass ich nie einen Entwurf habe. So.
Gut.
Das ist halt irgendwie immer so, ich gucke halt, was ist an Wand noch übrig, was kann man machen oder kann man da irgendwie noch mit interagieren. Dann hat man irgendwie so grob, ich fange immer mit den Augen an. Meistens zumindest, ich glaube jetzt da in Moabit waren es halt, glaube ich, erst eher die Zähne so. Nee, die Nase war es, weil eben so ein Loch in der Wand sah halt aus wie so ein Nasenloch, da habe ich gedacht, na, machst du da aus eine Nase irgendwie. Ich fange eigentlich immer, also mit diesen Transparenttönen, da gibt es ja die von Molotow, die sind ein bisschen lash so. Und dann gibt es die von Montana Gold, das ist ein Mystic Black und das ist halt irgendwie mein, also hätten sie die nicht erfunden, hätte ich wahrscheinlich nicht aufgehört, aber das wäre, also das war wirklich, wirklich, wo ich gedacht habe, ey, geil, mega, kannst damit zeichnen wie mit einem Bleistift, kannst skizzieren. Und dann ergibt sich das halt wie auf dem Papier, du krakelst halt ein bisschen rum, so gibt es halt irgendwie dann, ah, nee, die Linie nicht, die Linie doch und dann machst halt die ein bisschen fetter und dann fange ich halt an auszufüllen. Also ich kann dann keine Outlines ziehen, so, konnte ich noch nie, so, keine Ahnung, entweder weil ich zu kurz bin, weil dann irgendwie auf der Hälfte des Wegs irgendwie der Arm zu kurz ist oder so, keine Ahnung. Okay. Auf jeden Fall, ich dann immer die, ich ziehe erst die Outlines, dann male ich es aus, dann arbeite ich von dunkel nach hell auf und dann, ja, dann ergibt sich das dann irgendwie dann hier noch, weiß ich, ein Pickel oder da nochmal irgendwie Augenlid irgendwie ein bisschen zuckend oder ein Spiral als Auge oder irgendwie sowas. Oder dann doch mal ein Goldzahn oder eine Zahnspange, so wie beim letzten Mal so. Wollte ich unbedingt mal malen, halt noch nie. Das ist irgendwie so, das ergibt sich dann halt irgendwann so nach und nach.
Auf den Bildern wirkt es aber schon so, als ob die Charakter geoutlined sind.
Ja, weil ich die dann im Nachhinein dann irgendwie halt irgendwie doch noch mal so ein bisschen dicker mache. So, aber jetzt diese klassische Outline ziehen, wie Fat One oder hier Markus oder so, die dann einfach irgendwie so ein zack, zack und dann steht das Ding, wird abkürzen, weil ich dann irgendwie fünfmal noch mal nacharbeiten muss. So. Deswegen mache ich das immer irgendwie so. Und dann zum Schluss ziehe ich dann halt noch mal irgendwie da, wo ich will, irgendwie noch mal mit dem Transparent irgendwie nach. So. Ja, aber was ich jetzt irgendwie bei mir festgestellt habe, dass ich bei den letzten 4, 5 Charakteren halt wirklich dann anfange, okay, wirklich dann etwas kontrollierter zu arbeiten, von hinten nach vorne so. Also jetzt meinetwegen Mund erstmal fertig, weil dann kommt halt irgendwie der Rest der vorne. Sonst habe ich immer gleich alles gemacht und fing dann an, irgendwie dann da so ein bisschen Kuddelmuddel dann irgendwie hier nochmal ein bisschen abzuschneiden und habe mir dann mehr Arbeit gemacht. Da habe ich mir wahrscheinlich von Markus so ein bisschen was abgeguckt, weil der immer so schön layermäßig irgendwie von hinten nach vorne arbeitet. Das habe ich irgendwie so in letzter Zeit festgestellt, dass ich da erst dann, okay, das erstmal fertig mal, um den Rest dann irgendwie zu machen. Aber ja, und dann zum Schluss halt nochmal fette Outlines, vielleicht nochmal irgendwie eine Backline oder irgendwie da, wo es irgendwie passt. Und dann ergibt sich das dann irgendwie, dann kommt halt ein bisschen Hintergrund oder auch nicht.
Du arbeitest ja sehr plastisch, also sehr dreidimensional in den Abschattierungen. Hast du dann da immer, weil du meintest ja, du bist ja Freestyler an der Wand. So, hast du dann immer genügend Farbabstufungen am Start so? Oder wie viele Farbgradationen brauchst du
denn? Also ich glaube, ich habe irgendwann damals halt mal eine Anfrage gekriegt, ob ich nicht irgendwelche Restcans hätte, die ich verkaufen wollen würde. Weil ich habe eigentlich immer den Keller voll gehabt, so, aber war mir dann leid, da irgendwie da durch dieses Chaos da, weil man packst ja dann irgendwie alle bloß zusammenschmeißen in den Keller, da dann Ordnung zu machen. Mein Vater hat dann irgendwann mal wirklich katalogisiert und allem drum und dran, dann hätte ich die Anfrage, ob ich nicht noch ein paar Restcans hätte, die ich verkaufen könnte. Und er sagt, ja, warte mal, ich geh nochmal runter in den Keller, ja, kannst du kommen. So, na, wie viel hast du denn? Na, wie viele Taschen hast du denn? Ich habe dann wirklich tatsächlich 380 Dosen irgendwie unten im Keller gehabt, bin aber jedes Mal in Laden drin und habe dann halt irgendwie immer, da, die ist rabe, ist geil, die ist geil, ja, zack, zack, zack. Also ich habe halt immer so ein Farbrepertoire, worauf ich dann irgendwie zurückgreifen kann oder was halt noch vom letzten Mal übrig ist. Und dann popelt man sich das dann irgendwie zusammen. Oder wenn halt irgendwie die Haarfarbe fehlt, dann hat halt der Typ halt pinke Haare, geht halt hoch. Irgendwie.
Okay, aber meine Frage nochmal zu konkretisieren, wie viele Farben nimmst du mit an die Wand, wenn du freestylst?
Zu viele.
Bist du dann der Typ mit dem Trolley und dann...
Na, ich habe glaube ich letzten halben, also so einen doppelten Umzugskarton Dosen mitgebracht und dann irgendwie... Also, aber der 6er Mystic Black muss halt immer dabei sein. So, da kotzt halt auch Uwe vom Writer's Corner mal ab, weil ich immer mal die komplette Dings irgendwie, ja, du, muss das jetzt immer ein ganzer 6er sein, so. Ja, das ist halt irgendwie, das ist schon wichtige Farbe.
Okay. Wie lange dauert es etwa, bis du so einen Charakter in der Ausarbeitungsstufe dann durchgerockt hast?
Boah, das ist eine gute Frage, das ist unterschiedlich. Also ich glaube, das letzte war 4,5 Stunden.
Das ist schon zackig, ne?
Na, Fatcap halt. So. Ich glaube, den, jetzt muss ich mal überlegen, ich glaube, den mit dem pinken Haar, den ich letztens gemacht habe, das war, glaube ich, 5 Stunden. Ich glaube, es ist dann immer so, dass dann Alex immer sagt, ja, du, fang mal langsam an, so, weil er hat seine Outlines, beziehungsweise First Line schon, ja, ich muss mal gucken, ich weiß noch nicht, und hin und her, und dann Wenn es dann erstmal, also wenn dann so das Grundding irgendwie steht, beziehungsweise wenn ich dann irgendwie so diesen Blick habe, stehe da irgendwie vor mit so zugekniffenen Augen, als ob ich keine Brille auf hätte, und dann irgendwie, naja, okay, könnte passen so. Und wenn das Grundkonzept da ist, dann geht's. Aber die Findungsphase ist dann halt immer, das dauert halt ein bisschen. Aber so im Schnitt geht es dann irgendwie.
Okay, Fat Cap, spielt die Stencil Cap heute noch eine Rolle bei dir?
Ja, aber nur für Details, so.
Okay.
Also dass es dann irgendwie, ich weiß nicht, wenn es dann irgendwie um kleine Haare geht oder mal irgendwie ein Popel oder irgendwie ein Sabberfaden oder irgendwie so. Halt. So, also damals, ich hatte, glaube ich, eine Phase, wo ich dann halt auch die ganzen Outlines damit gemacht habe. Da ich, glaube ich, weiß nicht, irgendwie 3 Liter Farbe auf dem Boden verteilt und dann irgendwie, um einen Zahn zu machen, so ungefähr. So sah immer aus wie Scheiße, die Pfoten sahen immer irgendwie. Ist ja nicht so, dass man seit, glaube ich, was ist das jetzt, 28 Jahre sprühen irgendwie nicht daraus gelernt hat, dass man mal Handschuhe tragen soll. So, ich sehe mal aus wie sonst sowas. Aber Maske tragen, das ist ganz wichtig. Wenn die Filter
safety funktionieren. First.
Ja, Safety first. Kids,
ja. Da draußen.
Ja.
Jetzt hatten wir im Vorgespräch mal ganz, ganz kurz schon drüber gesprochen, dass es ja stilistisch gesehen so ein paar Vorbilder gibt. Oder du hast mir erzählt, dass du bei einem bestimmten Anlass, wir wollen jetzt nicht näher darauf eingehen, ein T-Shirt anhattest von einer Marke aus, ich glaube, L.A. oder San Diego. Ich glaube, San Diego war es sogar. Mm-hmm. Top to Bottom.
Ja.
Und lustigerweise war das auch mein allererstes Graffiti-T-Shirt, ein Top to Bottom Shirt. Und der Urheber dieser Designs ist ja Zodak, also Z-O-D-A-K. Und ich, tatsächlich, ohne das jetzt zu wissen, ja, und in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, dachte ich mir, teilweise sind die Charakter, die du malst, gehen in so eine Richtung wie diese West Coast Schule. Slick,
ja.
Hex, Zodak.
Das Schlimme ist, dass ich die alle gar nicht kenne.
Ja, dachte ich schon. Aber dementsprechend bist du schon, finde ich, so ein Kuriosum, dass du halt, glaube ich, in Deutschland relativ einzigartig bist mit dieser Technik. Also ich wüsste jetzt niemanden, kennst du noch jemanden, der so ähnlich technisch arbeitet, wie du das machst?
Also da erwischst du mich jetzt auf einen ganz kalten Fuß. Ich habe mir nie Graffiti Max angeguckt. Also kann ja nicht.
Ich sag's mal anders. Hattest du einen Schüler auch oder so? Gab es irgendjemanden, der von dir gelernt hat?
Nee.
Okay. Spannend.
Also, ich hatte jetzt auch keinen Lehrer oder irgendwie so, wo ich irgendwie das gar nicht. Also ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich mich irgendwie wahrscheinlich mich jetzt da irgendwo an irgendjemanden ranhängen oder irgendwie. Klar, man guckt halt irgendwie rum, so. Man irgendwie findet halt auch irgendwie die Sachen damals von Kentu waren natürlich auch irgendwie geil, so. Aber dass ich mich jetzt halt irgendwie an irgendjemanden orientiert hätte oder irgendwie so, würde ich fast behaupten, dass ich das nicht gemacht habe. Das liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass ich nie so, so krass in dieser Graffiti-Szene eingetaucht bin wie andere. So, ich war immer so eine Randnotiz.
Ja, klar. Ich meine, der Punkt ist jetzt der, also wenn du Charakter malst im Graffiti-Kontext, dann glaube ich, dass es schon meistens zumindest so ist, dass du dir erstmal so eine Machbarkeit überlegst. Also du schaust natürlich, was gibt's schon, wie arbeiten andere vielleicht auch technisch und jetzt brichst du es vielleicht dann für dich runter und versuchst es auch stilistisch zu prägen. Aber jetzt zu sagen, ich probiere jetzt mal was komplett Neues technisch, ist natürlich auch echt eine Ansage. So. Also du hattest jetzt wirklich niemanden, an dem du dich technisch irgendwie orientieren konntest wahrscheinlich. Das hast du jetzt praktisch from scratch dann.
Nee, ich habe ja irgendwie, also bei mir im Umfeld waren ja nur Style-Maler. Ich war nur der einzige Charakter-Maler. So. Und ich müsste jetzt tatsächlich mal überlegen. So. Also die anderen, die Charakter gemalt haben, waren halt viel Fotorealisten. Also Lake hat ja, bevor er jetzt das Zeugs macht, was er jetzt macht, hat er krasse Fotorealismus-Sachen gemacht, wo Fotorealismus noch gar nicht so. Und damals noch Jana, Daisy hat die damals gemacht, die hat ja auch irgendwie auch recht unscheinbares Mädchen, also super krass Fotorealismus gemacht. Also richtige Charakter-Maler kannte ich halt wirklich bloß Motu, Kentu, Scheck. So, und
Toast können wir vielleicht noch mit
Toast reinnehmen. Ja, Toast kam dann später, mega geiler Typ, so. Also das war halt, das war für mich persönlich so als Betrachter so ein Aha-Effekt, wo ich denke, boah, Alter, was für geile Dinger, so. Wisst zwar nicht, was er jetzt macht, so, aber so.
Ziemlich abstrakte Kunst.
Ja, aber die Charakter waren halt auch mega geil, so.
Ja, geht vielleicht noch am ehesten so ein bisschen in diese Richtung.
Ja, der hat immer
sehr ausschattiert.
Ja, aber richtig geile Faces hat er gemacht. So. Ja. War schon abgefahren. Und One war damals noch ganz krass. Mhm. Aber der hat ja, war ja auch jenseits von Gut und Böse. Er ist halt, ich meine, an den Sphären gemalt. So.
Ein guter Kollege von mir, von frühen 2000ern, den ich kennengelernt habe in Spanien, Saturno, malt er auch noch. Ist ja mittlerweile ja, auch
ziemlich... Mega geiler Typ. Den habe ich ja tatsächlich nur über Instagram irgendwie kennengelernt. Ich hatte noch mal angeschrieben, weil ich kurzzeitig irgendwie in der Phase des Umzugs beziehungsweise der Idee umzuziehen, hatte ich gedacht, ich mach mal eine Galerie für mich persönlich im Wohnzimmer, wo ich gedacht habe, so jeder malt mir mal eine Leinwand zum Thema Fuchs, ohne jegliche Zensur. Muss halt bloß ein Fuchs mit dabei sein. Hatte ich mal angeschrieben. Aber es ist halt irgendwie, diese Idee ist erstmal noch im Keim erstickt. So. Da bin ich noch nicht dazu gekommen. Ich habe, glaube ich, von wer charaktermäßig auch richtig krass ist, ist ja hier Herr von Bias, so von dem habe ich ja noch eine Leinwand, die ist ja noch weit von den abstrakten Zeugs, was er jetzt so macht, auch mega geil. Da habe ich eine Leinwand mit einem Fuchs und noch von einem Tätowierer aus Innsbruck, von Manu. Aber das hat sich dann schon erledigt gehabt.
Das war eine geile Serie,
auf jeden Fall. Wäre sehr cool geworden, da hatte ich ihn mal kurz angeschrieben, aber das ist halt auch irgendwie, und ich habe jetzt verfolgt und
also super busy auf jeden
super
Fall.
Super krasser Typ.
Ja. Na gut, ich meine, der Punkt, warum ich ihn jetzt auch mit ins Boot hole, ist, weil der zum Beispiel auch etwa so um die Zeit angefangen hat zu malen, also mit der 90er. Und für ihn war natürlich Toast, war die große Inspiration, das war sein Hero, ne? Da hat er auch wirklich versucht, dann auch technisch sich dem Ganzen zu nähern und halt irgendwie das zu checken, halt wie der es halt auch aufbaut. Und by the way, der hat ja dann später auch tätowiert, Saturno hat er auch dann zeitweise tätowiert. Also ganz spannend zu sehen, dass es in diesen 90ern zumindest ein relativ enges Repertoire gab, ne, an Graffiti-Character-Malern, die so stilprägend waren.
Ich glaube, war ja generell alles eng. So hat es irgendwie gespart, also rein vom Material, also sparbar Belten, die sich dann irgendwann nicht mehr untereinander vertragen haben. Ich glaube, da gab es Standard Fat Cap Skinny und kein YouTube oder irgendwie so. Das war halt irgendwie so. Heutzutage, wenn du heute anfängst, hast du 30 verschiedene Caps, irgendwie 20 Anbieter, die Farben sind alle geil mittlerweile und kannst du sämtliche Tutorials angucken und bist. Ich glaube, innerhalb von kürzester Zeit hast du halt irgendwie Skills drauf, wo du damals halt irgendwie noch angefangen hast, irgendwie hier so mit Schräghalten und krasses Fading so. Und heutzutage, das macht ja heutzutage keiner mehr so.
Ja, ist echt spannend. Auf jeden Fall. Man, ist eine ganz andere Zeitrechnung.
Ja.
Auf jeden Fall. Wo geht's dann für dich jetzt hin so? Also ich meine, jetzt bist du ja, lass rechnen, 27 Jahre am Start. Wie wirst du dann, sagen wir mal, mit
Tino
Fuchs 2032, wo wir da stehen? Ach,
ich bin ja irgendwann mal gefragt worden, irgendwie bei den Super Bad Boys mitzumachen. So. Ich glaube, wenn es so weitergeht, werde ich irgendwie mit den Jungs mit Gehhilfen noch an der Wand irgendwie stehen. So. Weil es ist ja wirklich alles
die Rollator Boys.
Genau, die Rollator Boys. Wie, wirklich alles gestandene Männer, so. Mit alle super krassen Stilrichtungen irgendwie drinne. Ich habe jetzt noch nicht alle kennengelernt. So, das ist halt wahrscheinlich einfach aufgrund der Zeit, beziehungsweise meiner Zeit irgendwie so ein bisschen geschuldet. So. Aber wo soll es hingehen? Ja, also Wände werde ich wahrscheinlich noch malen, solange ich Bock habe. Und ich habe noch Bock. So, tätowieren wahrscheinlich, klar. Selber, vielleicht werde ich es mir tatsächlich mal schaffen, mal wieder eine Leinwand zu malen. Ich glaube, für die letzte habe ich anderthalb Jahre gebraucht, bis ich dann wirklich fertig war. Ich muss mal gucken. Also so einen richtigen Plan verfolge ich da eigentlich nicht. So.
Okay, ich würde an der Stelle ganz kurz nochmal eine Meinung präsentieren. Und zwar, ich habe nicht wahnsinnig viel gefunden über dich und auch nicht so wirklich viel Portfolio von dir gefunden.
Na, jetzt kann ich es ja sagen, ich habe Michael Jackson das Tanzen beigebracht.
Ja, genau. Also neben deiner Rolle als erfolgreicher Tanztrainer und deiner Filmkarriere gab es also eine andersrum. Quatsch, ist völliger Bullshit. Nee, auf was ich eigentlich raus möchte, ist, also wenn da draußen jetzt jemand was von dir zum Beispiel kaufen möchte oder mehr über dich erfahren möchte, wo schaut er am besten nach und wo?
Ich glaube, das Medium, was ich am meisten pflege, ist halt Instagram. Für alles andere finde ich einfach zu faul. Mhm. So, ich kriege halt auch irgendwie regelmäßig irgendwie eine Rüge von meiner Freundin oder irgendwie, ja, du musst ja ein bisschen da mal machen. Musst halt auch irgendwie zum Beispiel auf deinem Instagram-Account musst du auch mal selber zu sehen sein, weil die Leute brauchen halt ein Gesicht. Mhm, aber das ist alles richtig, aber ich finde, geht ja nicht um mich. Ich will ja keine Fans suggerieren, so weil ich so gut aussehe, sondern es geht ja immer noch um die Kunst. So, weißt du? Und, wahrscheinlich müsste ich auch viel mehr posten oder viel mehr Content, aber dadurch, dass ich wahrscheinlich auch zu kritisch mit meinem Arbeiten sind, wenn ich ein Foto mache und finde es geil und ziehe das Foto dann groß und sehe, oh Scheiße, da ist irgendwie. Das passt nicht, dann wird es halt auch nicht gepostet. So. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich wird 80% der Zuschauer wird das ja nicht sehen, aber ich weiß ganz genau, dass irgendwo von den Betrachtern auch einer ist, der selbst dieses scheiß Instagram-Foto groß sieht und sagt, naja, was ist denn das? Und deswegen fällt halt viel irgendwie vom Tisch.
Ja, die Selbstzensur ist quasi, die Schere funktioniert gut. Vielleicht kann man ja mal ein neues Artbook anregen an der Stelle.
Ja, müssen wir mal gucken, weiß ich nicht. Ja.
Also so. Fände ich cool, würde ich mich freuen.
Ja. Auf jeden Fall. Vielleicht ist das dann vielleicht mal in Zukunft mal was zu holen.
Dir gebühren die letzten Worte.
Mir gebühren die letzten Worte.
Gibt es irgendwelche, was wolltest du der Welt schon immer mal sagen?
Bah, ich glaube, da habe ich gar nicht so viele. Sollen sich alle nicht so ernst nehmen, glaube ich. Das Leben ist schon ernst genug.
Cool.
Peace. Oder
Peace.
So. Sagt man Peace?
Peace, Love
Sagt
and man, Happiness.
Ja, genau. Love, Peace and Happiness, genau. That is it.
Yeah, das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Dem kann ich mich voll anschließen. Aber Schluss ist leider noch nicht ganz, lieber Gino, denn auch du hast natürlich noch unsere kleine One-Liner-Exkursion vor dir. Und da starten wir auch direkt. Was war denn eigentlich das letzte Lied, was bei dir im Player lief?
Bad Taste von Billy Idol, das neue.
Und mal so allgemein dein künstlerisches Schaffen betrachtet, wer ist da so dein größtes Vorbild?
Ja, Mucha. Alphonse Mucha. Der hat das übrigens auch mit den fetten Outlines gemacht.
Kommen wir mal zum bisschen nächtlichen Malen. S-Bahn-Panel oder Line Piece?
Habe ich beides gemacht. Von der Aktion ist S-Bahn spannender, von der Haltbarkeit Line Piece.
Das Beste an Berlin ist?
Ich glaube, dass du selbst mit einer langen Männerunterhose als Frau auf die Straße gehen kann und das ist jedem egal.
Und dann, was mich interessieren würde, für diese Marke würde ich niemals einen Auftrag machen.
Deutsche Wohnen?
Ist bekannt. So, dann stell dir jetzt mal vor, du könntest eine Superkraft haben. Was wäre das?
Also mein krassester Superheld ist Muskelbiber von den Biberbrüdern. Aber was wäre meine Superkraft? Boah, das weiß ich gar nicht. Aber nicht schlafen zu müssen.
Und wenn wir schon so ein bisschen durchdrehen und fiktional werden, stell dir mal vor, du hättest eine Zeitmaschine und könntest an irgendeinen Punkt der letzten 28 Jahre in deiner Graffiti-Karriere zurückspringen. Wo würdest du hinreisen?
Ich glaube, das wäre tatsächlich die Situation meines ersten Zuges in Rom gewesen. Weil die Story ist halt einfach, wie es dazu gekommen ist und allem drum und dran, was da alles passiert ist, ist wirklich super. Und bei meinem ersten Zug die gleiche Situation, die gleiche Optik zu haben, wie ein Kumpel zwischen zwei Zügen steht hinter ihm der Mond. Das sah aus wie Dondi damals, weil ich gedacht habe, Alter, wie krass ist diese Szene jetzt eigentlich so?
So, dann mal was Berufliches. Das schlimmste Tattoo-Motiv ever ist?
From Dusk Till Dawn Tribal.
Und weil wir ja nicht nur rumhaten wollen, so, was ist das geilste Tattoo-Motiv, das du jemals stechen durftest?
Habe ich noch nicht.
Okay, warum?
Ist zu sexistisch.
So, und auch für dich muss es natürlich unsere Klassikerfrage geben. Wenn Graffiti ein Gericht, also ein Essen wäre, was wäre das dann für dich?
Spaghetti Carbonara.
Carbonara. Irgendwer hat das schon mal gesagt. Ich komme gerade nicht drauf. Aber viel wichtiger ist ja die Frage, wenn Graffiti Spaghetti Carbonara sind, was ist dann Street Art?
Street Art wäre Napoli.
Wir bleiben artverwandt, finde ich gut. Und eine Frage, da wollten wir es dir nicht so einfach machen. Mode 2 oder Toast?
Charaktertechnisch muss ich wirklich sagen Toast. Von der Geschichte, die Bilder von Mode 2 erzählen. Ich habe ein Ding live gesehen, was er mit Kreide an die Wand gemalt hat, bei einem Kumpel in einer Bar. Es war wirklich einfach nur krass. So, also ich glaube, da würde ich dann tatsächlich Mode 2 sagen. So einfach, weil die Bilder erzählen krasse Geschichten, sind anatomisch perfekt, obwohl sie überzeichnet sind, so. Immer gepaart mit einer gewissen Erotik. Da ist halt nicht keine Skurrilität wie bei Toast und allem drum und dran drin, so. Also ich glaube, da würde ich dann tatsächlich zu Motu irgendwie tippen.
Und eine allerletzte Frage, dann hast du es auch geschafft. Wenn du deinem 16-jährigen Gino Fuchs ich einen Tipp mit auf den Weg geben könntest, was wäre das?
Straighter in seinen Entscheidungen zu sein. Also weniger hin und her und überlegen, ist es jetzt gut oder nicht. So, ich überlege da viel, ist es jetzt richtig, ist es nicht richtig, anstatt einfach zu machen.
Yo, yo, das war mal ein Interview.
Mega. Ey, es macht total Bock, ihm zuzuhören. Also ich finde ja diesen Berliner Akzent immer total geil. Er hat einfach so eine richtig geile Berliner Schnauze. Und ich finde, er ist irgendwie ein grundsympathischer Dude auf jeden Fall. Und ja, er bringt Stimmung. Also ich hatte den so ein Grinsen die ganze Zeit beim Zuhören im Gesicht. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Und ich fand's toll, dass es auch mal zur Abwechslung mal wieder nicht so eine klassische Style-Writing-Biografie war mit Hip-Hop to the fullest, auch geil. Aber ab und zu auch mal was bisschen anderes. Tut ja auch mal gut. Und es müssen ja nicht immer nur Buchstaben sein.
Ich finde trotzdem, dass er ein totaler OG ist. Ich meine, er hat diesen Graffiti-Background trotzdem abbekommen. Ich meine, das darf man nicht vergessen. Hat ja auch Styles gemalt. Das darf man auch nicht vergessen. Und vielleicht, um so ein bisschen das Vorwort aufzugreifen, er ist alles andere als ein absolut Beginner. Scheiße. Ich muss es droppen.
Du musst es jetzt droppen. Ich habe schon einen in die schlechte Wortspiel-Phrasenschweinkasse. Da musstest du auch noch einen einzahlen. Das ist nur fair.
Ich glaube tatsächlich, es gibt ein paar da draußen, relativ sicher ein paar HörerInnen, die ihn vielleicht nicht auf dem Schirm haben, so, die nicht sofort zuordnen können, wer ist Gino Fuchs, was macht er so. Aber die Charakter, bin ich mir ganz sicher, haben viele schon gesehen.
Ja, er hat natürlich auch schon Graffiti, andere Künstler, Graffiti-Namen gemalt, aber ich glaube, mittlerweile macht er das alles unter seinem bürgerlichen Namen. Genau. Und warum auch nicht? Er ist ja Fulltime-Künstler, Tätowierer, halt auch mal den einen oder anderen Auftrag. Es ist ja sein Leben, da kann man auch guten Gewissens und auch ohne ein Studium, mit 43 braucht der gute Mann, glaube ich, auch nicht mehr, hat er auch wirklich nicht mehr nötig. Ja, ich musste auch ein bisschen lachen, als er gesagt hat, Said, sein erster Name, ich musste da irgendwie direkt an La Haine denken. Hass, den Film, falls ihr ihn kennt, wo Said am Anfang so Arash Tamer, deine Mutter Film. Auf den Polizeiwagen taggt.
Ja, legendärer Film.
Ich dachte wirklich, daher wäre das vielleicht. Ich habe den herauf und runter geguckt.
Aber es war dann doch Right Said Fred, den wir wahrscheinlich beeinflusst haben. Generell hat es mir einfach so viel Spaß gemacht, mit jemandem zu sprechen, der mit so einer sehr, sehr humorvollen Art vieles ein bisschen, einfach der da ein bisschen Dampf rauslässt, einfach weil er vieles mit Humor sieht. Er sagt es ja auch ganz schön, nicht so ernst nimmt, glaube ich. Vieles nicht so ernst nimmt. Und das tut halt gut. Das ist irgendwie das, weißt du, geht der ganze Dampf irgendwie raus aus dem Kessel.
Absolut. Und trotzdem, auch wenn er vielleicht bei manchen so ein bisschen unterm Radar läuft, der gute Herr ist ja seit 28 Jahren Teil der Graffiti-Szene und hat er uns ja auch erzählt, wusste ich gar nicht, mit seinem Graffiti-Buch, so ein richtiger Pionier. Der erste, der nach den Schwarzkopf-Büchern eins rausgebracht hat. Hast du es im Regal stehen?
Ich hatte es, glaube ich, im Interview schon mal erwähnt. Ich bilde mir ein, ich hatte es mal, aber es ist irgendwie weg. Vielleicht habe ich es verliehen, ich bin mir nicht sicher. Tatsächlich wäre es jetzt an der Zeit, das nochmal nachzuordern. Wenn da draußen jemand ist, der es hat, sagt mir kurz Bescheid. Drop me a line. Ist noch Platz in meinem Bücherregal. Okay. Also ich muss sagen, ich glaube, dieses Buchthema allein ist schon mal sehr, sehr spannend gewesen, dass wir darüber ein bisschen sprechen konnten. Ich finde aber auch, dass einfach diese Überlegung, mal so ein bisschen zu sortieren, was für einen Stellenwert haben Charakter eigentlich überhaupt in der Graffiti-Style-Writing-Kultur? Das fand ich schon wichtig, da mal ein bisschen das Ganze zu sezieren mit ihm. Und ja, ich fand auch gerade die 90er Jahre, wenn man die jetzt mal so ein bisschen als Referenz nimmt, es gab gar nicht mal so viele wirklich stilprägende Akteure da draußen. Und umso krasser, dass er da so eine eigene Nische auch hat. Das finde ich halt schon echt derbe. Fall.
Habe ich nie so drüber nachgedacht, aber als ihr das dann so gesagt habt, na klar, in den 90ern, da gab es nicht viel. Und ich kann mich auch erinnern, als ich mein erstes Toast-Bild gesehen habe, mir dachte, was sind das? Das war so von dem anderen Stern, so komplett, weil das auch nochmal so eine neue Sparte aufgemacht hat, damals, neben den klassischen B-Boy und den Mo2-Charaktern, die auch irgendwie so ihr eigenes Ding waren und ein bisschen Fotorealismus und was es da sonst noch gab. Ja, spannend. Also insbesondere für jemanden wie mich, der so gar kein Talent für Charakter malen hat.
Aber wenn du mal genau drüber nachdenkst, also wenn wir jetzt nochmal bei Toast bleiben, also für alle da draußen, die das jetzt nicht kennen, bitte unbedingt mal recherchieren. Toast als Character-Maler war in den 90ern wirklich unglaublich stilprägend, mhm, in der Art und Weise, wie er gemalt hat. Aber überleg dir mal, was der gemalt hat. Der hat irgendwelche freakigen Insekten gemalt. Der hat irgendwelche
Comic-Vampire.
Weird shit. Absolut weird shit, ja. Und das hat natürlich sich schon stark unterschieden von diesem B-Boy, mhm, / B-Girl Influence, der quasi aus New York oder, ne, also ja, über die Hip-Hop-Welle dann zu uns kam und der so ein bisschen dieser klassische Kanon, mhm, war für viele da draußen, die sich dachten, übrigens können wir uns ja da mit einschließen wahrscheinlich, mhm, die sich dachten, hey, Peace ist cool und jetzt noch ein Charakter, dann male ich halt so einen, mhm, B-Boy dazu.
Und er hat da ja wirklich unterschiedlichste Filmgenres wahrscheinlich, mhm, auch von Horror, Splatter bis keine Ahnung was,
genau,
irgendwie alles reingearbeitet. Das gab es ja zu der Zeit so noch nicht so oft.
Zumindestens also gerne, wenn ihr da draußen irgendwelche Infos habt, die wir nicht haben, haut sie raus so. Mhm. Aber was ich so mitbekommen habe, und wir haben es ja, glaube ich, im Interview auch ganz gut schon so ein bisschen angerissen. Also klar, dieses West Coast Graffiti, was es da in den 90ern gab, die haben damit gearbeitet, mit dieser Stilistik.
Fand ich übrigens total so süß und sympathisch, dass ihm diese ganzen Menschen nicht mal was sagen, mit denen man ihn ja eigentlich in einer Linie nennen könnte, mhm, so diese ganzen krassen West Coast Writer. Ich habe mir das nämlich auch gedacht, dieser Stil, das geht schon schwer in diese Richtung. Mhm. Und ja, umso sympathischer, dass das für ihn nicht mal...
Ja, ich glaube, dass halt jetzt, wenn man es ja aufs europäische Graffiti nochmal zurückführt, und er ist ja Teil der europäischen Graffiti-Szene, dann gibt es natürlich Länder, gerade so im südeuropäischen Bereich, muss ich jetzt mal hervorheben, so wie Spanien, auch Frankreich, klar, mit der MAC-Crew, einer Mac-Crew, mhm, so, da gab es schon Character-Artists, die sind natürlich auch in den 90ern schon extrem rausgestochen und die haben teilweise fotorealistisch gemalt, extrem konzeptionell schon gedacht. Und es war auch nicht mehr dieses klassische B-Boy-Graffiti, so, ne? Also da gibt es schon viele, viele Ansätze. In Deutschland, behaupte ich jetzt, war es schon was Besonderes, eben so zu malen. Mhm. Deswegen kann man das schon hervorheben. Aber trotzdem ist er irgendwie unterm Radar geblieben. Das muss man natürlich auch sagen.
Umso mehr wurde es Zeit, dass wir ihm hier mal so eine kleine Plattform gegeben haben und vielleicht der eine oder andere jetzt auch nochmal seine Insta-Page anguckt, sich ein paar Bilder von dem guten Mann reinfährt und diese Characters vielleicht auch mal live sieht, denn wie du es schon gesagt hast, wenn man vor so einem Chino Fuchs Charakter steht, da kann das Foto nicht mithalten. Mm-mm. Ich habe da immer große Hochachtung vor, wenn Leute so kreativ auch noch ohne Sketch dann einfach sich da hinstellen und ich fange immer mit den Augen an, dann male ich einfach und dann 4 Stunden später ist da so ein Burner Charakter. Und man kann so viel falsch machen, finde ich auch, denn ich sag mal so bei einem Wildstyle, wenn da mal ein Strich ein bisschen schief ist oder krumm oder zu viel oder zu wenig, das juckt am Ende keine Sau, du siehst es ja meistens gar nicht. Aber wie er schon gesagt hat, bei einem Charakter, da habe ich mich so reinfühlen können, wenn du da einen Strich zu viel machst, dann ist die Alte 20 Jahre älter. Oder, und auf einmal stimmt der ganze Ausdruck. Also man kann mit einem Strich die komplette Mimik verändern. Du kannst so, und das ist natürlich, das ist nichts für mich. Also ich mal auch hin und wieder mal Characters, wenn ich muss, weil es sonst kein anderer tut, weil ich es wichtig finde, weil Wände mit nur Buchstaben langweilen mich auch. Ich kann mir auch nicht nur Wände angucken mit Styles, egal wie geil die gemacht sind, auf Dauer brauche ich auch was Figuratives.
Mhm. Ja, um das vielleicht nochmal kurz so abschließend mit reinzubringen, ich finde die Art, wie er Character malt, ist es trotzdem noch geil komplementär zu Stylewriting. Also das passt trotzdem sehr gut zusammen. Absolut. Es ist nicht so dieses Street-Art-Phänomen, wo man sagt, okay, das ist dann halt so, naja, ein Mural mit einer Figur und da passt ja auch gar kein Style dazu, sondern das ist straight, eigentlich so wie, um nochmal den Bogen zu schließen, so wie man das bei Toast früher auch kannte. Ne? Also da waren halt so Burner, Basel, Schweiz-Styles und dann war da so ein Toast mit drin oder nochmal einen von Show und Rebel, die haben ja auch übelst krasse Charakter damals schon gemalt in Basel.
Das war alles homogen.
Das war halt homogen und das ist, was ich damit sagen möchte. Also ich finde das echt krass, wie das halt so gewachsen ist bei ihm, wie das organisch gewachsen ist und der braucht definitiv mehr Schein. So. Also der soll absolut auf jeden Fall, man soll wissen, Gino Fuchs ist ein deutscher Character Artist, der in die Champions League gehört. Punkt.
Vielleicht hat der eine oder andere schon ein Tattoo von ihm und ich glaube, da ist er ja wahrscheinlich sogar ein bisschen bekannter mittlerweile in der Szene als in der Graffiti-Szene.
Ja, es scheint ja irgendwie eine ganz gute Kombo zu sein und auch viele brillante Character Artists sind eben auch Tätowierer. nehmen wir mal den Logan als Beispiel aus Sevilla oder Paco, logisch, muss man einfach hervorheben. Das scheint wirklich auch eine krasse Schule zu sein, ne? Oder so ein, sagt man, wie so ein Bootcamp wahrscheinlich, wo man nochmal so die letzten 20% rauskramt an Skills. Also von dem her, ist eine schöne Kombi auf jeden Fall. Und ich glaube, es gibt in diesem Tätowierbereich mittlerweile eben viele Menschen, die einen Graffiti-Unterbau mitbringen oder einen Style-Unterbau mitbringen. Und es muss nicht immer Character sein. Mir fallen da jetzt spontan auch eben Leute ein aus dem Bereich Calligraffiti. Ob das der Berlusconi zum Beispiel aus Berlin ist oder Theos, ne, Theos One aus Berlin.
Ja.
Wirklich Ausnahmetalente, definitiv. Und da geht es natürlich nicht in Richtung Character erstmal. Und trotzdem, ich finde es schon erstaunlich, wie dieser Schulterschluss zwischen Graffiti, Stylewriting und einer Tattoo-Kultur, wie der halt funktioniert hat so und wie das jetzt mittlerweile eigentlich fast so eine Disziplin fast schon ist. Ne?
Absolut. Und ich glaube, das war nur von Vorteil für alle Beteiligten. Ich glaube, das war wirklich eine Win-Win-Situation, dass die Graffiti-Kultur und die Tattoo-Kultur da irgendwie ein bisschen enger aneinander gerückt sind und sich verbunden haben und jetzt irgendwie nicht mehr so ganz auseinander zu klamüsern sind. Denn das war natürlich der vorgegebene Weg, dass die beiden irgendwann zusammenfinden müssen und dass viele Writer auch ihren Weg als Tätowierer gehen werden.
Aber was trotzdem geil ist, so, vielleicht auch nochmal ein Gedanke. Ich glaube, was man gut raushört, ist, wenn du es richtig machen möchtest, dann musst du da auch krass investieren. Also dann musst du da richtig dich reinhängen. Dann brauchst du auch mal 3 Jahre oder 4 Jahre, bis du da halt dementsprechend auch gut bist.
Absolut.
Und es bindet so viel Kapazitäten, dass du dann eventuell als Künstler oder als Künstlerin gar nicht mehr so an deinem eigenen Werk feilen kannst und halt mehr in deinem Handwerk bist. Und klar, dann fallen halt eben Leute aus der Wahrnehmung so ein bisschen raus, ne, und sind dann halt in anderen Szenen zu Hause, obwohl sie meiner Meinung nach einfach wahnsinnige Säulen halt dieser Kultur sind.
Ja, wieder liebe Gino. Und deswegen, ich kann es nur nochmal sagen, bin ich wahnsinnig froh, dass wir ihn hier in der 3. Staffel zu Gast hatten in unserem kleinen Graffiti-Hip-Hop-Podcast. Hat mir auf jeden Fall wieder einiges gebracht. Ich glaube, ich werde auch irgendwann mal eine Transparenzschwarz zum Vorziehen benutzen. Das habe ich nämlich noch nie gemacht und die Idee finde ich richtig geil. Das macht total Sinn. Er hat mich da ganz schön angefixt jetzt.
Kauf bloß nicht die Writer's Corner Selektion leer, sonst ist Uwe angepisst.
Ich habe Sugar, kriege Ärger. Nee, bestelle ich irgendwo anders.
Beim Babak gibt es ja immer genügend.
Ich denke auch, der gute Babak wird mich da auf jeden Fall supplyen können mit dem Stuff.
Ja.
Und ich würde sagen, das war es eigentlich auch schon, liebe HörerInnen da draußen.
Schon wieder vorbei?
Bisschen kurz vorbei, ja, so kurz was. Wir werden noch immer so ein bisschen länger, aber es ist immer noch solide Podcast-Länge, würde ich sagen. Bisher hat sich jedenfalls noch keiner beschwert, dass wir ein bisschen länger geworden sind.
Nichtsdestotrotz, hier nochmal der Aufruf an alle da draußen, wenn ihr uns supporten wollt, dann gebt uns gerne mal ein gutes Rating auf Apple Podcast, schreibt mal eine Bewertung, geht auf unseren Insta-Account, schreibt uns, nehmt Kontakt auf, schaut gerne auf unserem Blog. Wie gesagt, auch diese Folge wird wieder eingestellt werden. Wir haben da Playlist, wir haben Bildergalerien.
Und natürlich das komplette Walls Don't Lie Archiv, Staffel 1, 2 und jetzt die ersten Folgen der Staffel 3, in der wir uns noch befinden. Und damit geht's auch wieder weiter. Und zwar in einem Monat, der erste Montag im Monat, liebe Freunde, sehen wir uns wieder.
Peace. Don't lie.